der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Moin, moin.
Man sagt einmal moin. Nicht moin, moin. Moin, moin ist Gesabbel.
Ja,
hallo und... Hallo und, oh Gott, schon direkt ein Shitstorm zu Beginn. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz, Babys. Schön, dass ihr da seid.
Babys?
Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Das ist einfach so aus mir rausgerutscht.
Da sage ich lieber Hello und Alav, mitten im Sommer. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben viel gelacht in letzter Zeit, in den letzten Tagen. Mhm. Und das Schöne ist, dass unser...
Unter anderem bist du ja zum dritten Mal 40 geworden. Das war auch witzig.
Das war... Jetzt mal ohne Scheiß, denn darüber wollte ich eigentlich auch mit dir reden.
Okay.
Weil du bist ja dieses Jahr 40 geworden, yes, ne? Und 40 habe ich auch noch so celebrated, ne?
Ja.
Also das war dann noch so wow und
krasser,
hey, 40,
Geburtstag, ja.
40 ist das neue 30 und bla bla und so weiter. 42 lag ich wirklich eine Nacht im Bett und konnte nicht schlafen.
Altersbedingt.
Und habe so gedacht, das war jetzt die Hälfte meines Lebens.
Oh ja, dann fangen die Gedanken an.
Und dann, ein Gedanke jagt den nächsten. Also krass, das war die Hälfte deines Lebens. Aber wenn es gut läuft, ne?
Mhm.
So im,
ja, 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 im Schnitt.
Ich weiß auch nicht, wann ich sterbe, Leute. Okay, ja, ich gib's zu.
Irgendwann wird es soweit sein.
Kann auch sein, dass schon 95%.
Muss man aber jetzt auch noch nicht drüber nachdenken.
Ist ja unwahrscheinlich, dass nur 5% meines Lebens bisher waren, aber so. Jetzt geht der den Dreisatz im Kopf durch.
Wow, was hast du denn noch vor?
Ja, also die Tech-Milliardäre, die wollen ja jetzt alle ewig leben. Ne? Wir gehen so langsam, gehen wir so ins Thema rein. Mm. Merkst du? Wir haben schon drei andere Themen aufgemacht, aber Tech. Tech und Paartherapie.
Also T-E-C-H. Was hat das wohl miteinander zu tun? Mit unserem heutigen Thema. Es geht um Paartherapie.
Und wir haben uns so gefreut, dass wir haben ja schon länger her mit Ira Schneider gesprochen über Paartherapie, dazu gleich mehr. Mhm. Aber wir haben uns so gefreut, was auf Social Media die letzten Wochen los war.
Es war so herrlich.
Es passt so gut zu unserer Folge.
Manchmal liebe ich das Internet ja wirklich, ne?
Ja, also US-Tech-Unternehmer von...
Astronomer. Hat vorher noch nie jemand was von gehört, nee. Vielleicht schon, ich nicht, aber jetzt in aller Munde.
Kannte keiner Sau. Der war mit seiner Personalchefin auf einem Coldplay-Konzert in Boston und dann kam die Kisscam auf die beiden und er hielt sie im Arm so von hinten und dann haben sie…
Unmissverständlich.
Genau, und dann haben sie gesehen, dass sie auf der Kisscam sind. Und da haben sie sich schnell voneinander entfernt und der Sänger von Coldplay, der hat auch noch irgendeinen Kommentar abgegeben.
Genau,
und
der hat irgendwie sowas gesagt wie, also entweder gehen die gerade fremd oder sie sind sehr, sehr schüchtern oder so.
Es war mega, also Coldplay hat auch übrigens wieder Singles verkauft.
Plötzlich,
en masse,
genau.
Weil dieses Bild von den beiden, also dazu muss man sagen, er ist verheiratet und zwar nicht mit ihr.
Sie sind beide verheiratet,
also
und zwar nicht
auch.
Miteinander.
Miteinander nicht, genau. Und dieses Bild von den beiden ging einfach in so vielen
die
mega
Memes
witzigen
waren,
Memes.
Chefskiss.
Es war einfach.
Chefskiss. Die Memes und die Reels, die daraus entstanden sind. Nicht nur von sehr kreativen individuellen Leuten, sondern auch von Firmen, Unternehmen und so weiter, die das genutzt haben. Und also es war wirklich extrem witzig. Und wie sich das, also wie so ein Internetphänomen sich dann auch ins echte Leben, weil diese Kisscam, die du angesprochen hast, das ist ja Usus, das ist ganz normal in den USA in so Sportarenas, ne? Arenen. Jetzt gibt es halt statt Kisscam gibt's den Coldplaycam. Und wenn du in der Halbzeitpause da drauf erscheinst, musst du dich verstecken. Und das hat sich jetzt schon durchgesetzt, dass da ein Coldplay-Cam steht und dann die Leute da stehen und sobald die Kamera auf sie gerichtet wird, dann rennen die weg oder ducken sich und so weiter und so fort.
Geil. Und ihr habt dieses Bild wahrscheinlich alle gesehen und ich habe das auch gesehen und mein Feed, der war geflutet davon. Und ich musste erstmal googeln, ne, was das damit auf sich hat, weil ich das nicht im ersten Moment gecheckt habe. Also wie kommt man drauf? Und dann war es einfach, es war so witzig.
Ja, ja.
Sag mal kurz, du hast mir auch mehrere gezeigt.
Also die Memes waren einfach, Also es ist ganz unterschiedlich. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ihr kennt die bestimmt auch. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann wird das wahrscheinlich alles schon wieder passé sein. Aber was ich, also die Memes, die waren total witzig, die sehr kreativ in allen möglichen Konstellationen.
Ja, mit KI kann man ja auch so viel Witziges daraus machen.
Wirklich Witziges daraus machen. Aber was ich auch spannend fand, war, dass es irgendwann, also eigentlich waren sich alle einig, die Sache ist ultra peinlich, sehr witzig, lässt sich super ausschlachten. Und gleichzeitig gab es auch so ein paar vereinzelte Stimmen. Zum Beispiel habe ich einen Artikel, also einen Instagram-Post von der Süddeutschen gelesen, wo ein Kommentar war, dass gesagt wurde, och, dieses arme Liebespaar, dann wurden sie schon so geoutet in der Öffentlichkeit und jetzt werden sie auch noch durch den Dreck gezogen und
Liebespaar.
Also jetzt werden sie auch noch sozusagen verhöhnt im Internet. Also ob das nicht schon schlimm genug war, dass sie so bloßgestellt wurden auf diesem Coldplay-Konzert, wo ich so denke, also die EhepartnerInnen von den beiden tun mir leid, auch die Kinder.
Die Kinder, die müssen ja zur Schule gehen, ne?
Die müssen zur Schule.
Die müssen am nächsten Tag zur Schule gehen und wahrscheinlich ist die ganze Schule voll gepflastert mit diesen Memes. Also,
oder stell dir mal vor, du erfährst auf diesem Wege, wie wir es erfahren haben, dass dein Mann fremd geht und zwar mit seiner Personalchefin.
Durch Memes.
Hat irgendwie auch wieder was und ich meine, also die beiden haben jetzt, arbeiten nicht mehr für das Unternehmen.
Genau, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ne? Ja. Also er war CEO dieses US-Tech-Unternehmens, also Rich White Man, ja. Und der hat jetzt seinen Posten verloren, musste zurücktreten.
Aber
sie
der
auch.
Ist jetzt nicht Bürgergeldempfänger.
Nee,
und
da ist er noch weit von entfernt. Genau. Also, und jetzt mal ohne Flachs, ich habe ja auch so christliche, ich habe aus der christlichen Bubble, habe ich dann ja auch Videos dazu gesehen auf Instagram, wo dann Leute, und da ging es mir dann schon zu weit, ne? Also da kamen dann Leute dann so, mein Gott, was ist mit der Welt los, dass wir jetzt so judgen und so. Und ich dachte so, aber es ist eigentlich gar nicht so gejudged.
Ja,
ist
genau,
halt
aber in dem Süddeutschen Artikel stand auch was von digitaler Steinigung.
Und da, genau, und in aus der kirchlichen Bubble war dann halt auch, das wurde damit der, in Anführungsstrichen, Ehebrecherin. Ich mag sie immer nicht so nennen, aber wo du gerade Steinigung sagst, so ist sie halt ja in aller Munde. Man weiß nur, welche biblische Geschichte es geht. Wer ohne Sünde ist, werfen den ersten Stein und so weiter. So. Und damit wurde der Vergleich gemacht. Mhm. Und da denke ich mir, nee.
Also
da bin ich theologisch
auch
raus.
Ja. Und dass die beiden dann auch so als Opfer dargestellt werden. Ach, die Armen.
Also erstmal, sorry to say, aber wir leben in einer anderen Zeit. Diese Frau und dieser Mann sind in einer anderen privilegierten Lage. Es geht
haben
darum,
eine bewusste Entscheidung getroffen, das zu tun. Wurden nicht gezwungen oder
sei es
drum. Immer.
Vielleicht hat die biblische Figur das auch, aber es ist ja eine marginalisierte Person, die Jesus in Schutz nimmt. Mhm. Diese beiden sind natürlich in dem Moment jetzt auch verletzt.
Ja, natürlich
aber
ist es ultra peinlich und
das sind reiche weiße Menschen, Milliardäre. Die irgendwie, oder Millionäre oder whatever, die nicht mehrfach marginalisiert
sind. Coldplay-Tickets sind nicht billig.
die mehrfach privilegiert sind. Also das kann man nicht mit der biblischen Figur vergleichen. Das ist so weit hergeholt. Und dann irgendwie, das ist auch so ein bisschen bei so manchen christlichen Accounts, denke ich dann so, okay, aber wolltet ihr jetzt auch mal zu Wort kommen oder was?
Ja.
Also lacht doch einfach mit. Das ist doch so, können wir als Christinnen nicht einfach mitlachen?
Ja,
so? Also,
es ist so ein wilder Take und ich denke mir, meine Güte, können wir nicht auch einmal so ein bisschen humorvoller auch mit der ganzen Sache umgehen? Also,
ja, weil das ist ja auch wieder moralisch. Ne? Ich moralisiere, dass Leute Memes daraus machen. Mhm. So, und ob da jetzt irgendein christlicher Account was moralisierend in was weiß ich was sagt, das interessiert den Tech-Unternehmer auch nicht. Also damit rettest du ihn auch nicht.
Ja, also die einzigen, die mir wirklich in diesem Szenario leid tun, sind die EhepartnerInnen von den beiden.
Ja, und die Kinder.
Also
und
die Kinder,
Kinder
finde ich echt und
so.
Das,
ja, aber klar, und ich bin auch nicht dafür, dass man die jetzt irgendwie judged oder sowas. Das war Humor und das war witzig.
Aber darum
ging
es ja eben, dann nicht in diesen Posts.
Ja,
da ging es halt nicht darum, ach, die armen Familien, sondern da ging es darum, diese beiden in Schutz zu nehmen und zu sagen, wir sind, also wir, das Social-Media-Kollektiv, die das konsumieren und darüber lachen, sind sozusagen schlecht, weil wir uns über diesen beiden armen Leute
und es ist ja
machen.
Auch gar nicht so das, was ich wahrgenommen habe, dass sie jetzt so als die SünderInnen oder so dargestellt wurden. Man hat einfach auch drüber gelacht. Also mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, irgendwie, wir müssen die jetzt verurteilen oder so, sondern es war einfach witzig. So.
Ja,
also es war
richtig.
Irgendwie auch witzig für den Moment, natürlich nicht witzig für EhepartnerInnen und Kinder. Aber so, unsere Überleitung. So, wären Sie mal zur Paartherapie gegangen?
Ja.
Vielleicht hätten Sie dann nicht in der ersten Reihe bei der Kiss-Gen-Nein. Vielleicht hätten Sie dann Ihre Beziehung geöffnet oder so.
Zum
Beispiel.
Und dann
kann man auch, oder andere Wege
oder
gefunden.
Einfach gemerkt, es passt gerade nicht und ich
Whatever.
Liebe eine andere, was auch immer.
Ja, genau.
Passt doch super, super Überleitung.
Super
richtig
Überleitung.
Smooth. Richtig
ja,
smooth
mega.
Zu unserer Gästin heute. Wir waren zu Gast.
Wir waren zu
bei
Gast. Bei
ihrer
zwar
Schneider.
Waren wir vorm Kirchentag.
Ja.
Also Anfang Mai, Ira wohnt in Hannover und sie hatte uns zu sich nach Hause eingeladen. Und das war einfach, das war so super schön. Auf ihrer Webseite schreibt sie, ich zitiere einmal kurz und dann kannst du sie gleich vorstellen. Sie schreibt, ich liebe Chai Latte mit Milchschaum, heißen Kräutertee, Schwimmen gehen, Saunagänge, lange Spaziergänge, Briefe schreiben, gute Bücher lesen, Blumensträuße binden, Geschenke liebevoll verpacken, Überraschungspäckchen losschicken, Hochzeiten dekorieren, Mandelhörnchen, Sonnenuntergänge, Meeresluft, warme Kuschelsocken, Kerzenduft, da. Und da dachte ich so, ja, und genau so war es, als wir dort zu Gast waren. Es war so schön hergerichtet,
ja.
Mit Snacks und mit, also es war einfach, wir saßen in ihrer Küche, es war so liebevoll. Sie hat uns empfangen, wir haben uns das erste Mal in Real Life gesehen und es war einfach so schön. Und alleine die Atmosphäre hat schon zu diesem wunderschönen Gespräch beigetragen und wir sind dann so in den Kirchentag damit gegangen.
Ja.
Mit dieser Haltung auch, die in dem Gespräch, also wirklich Leute, die Haltung von Ira, ne?
Aber das kommt auch rüber, das werdet ihr gleich hören. Das werdet ihr gleich hören. Ira Schneider arbeitet freiberuflich als Paartherapeutin. Sie ist Fachautorin über Paar- und Beziehungsthemen. Es gibt zwei Bücher von ihr. Jeden Tag ein neues Jahr, unsere Ehe als Gestaltungsraum entdecken und eine Segenslinie ziehen. Und vertragt ihr euch wieder, wenn Eltern sich mal streiten?
Genau, das ist ein Kinderbuch. Und sie hat noch mehrere Bücher, aber
genau.
Die beiden verlinken wir euch auf jeden Fall.
Ja.
Die sind richtig, richtig gut.
Sie schreibt Fachartikel, sie schreibt Ratgeberliteratur, sie schreibt auch Persönliches auf ihrer Website. Sie arbeitet als Dozentin, macht Fortbildungen und bildet auch Leute fort, die mit Paaren arbeiten. Und das haben wir, also auch diese Kompetenz, die sie und ihre Berufserfahrung, die sie mitbringt, das hat man auch richtig gut gehört in dem Gespräch. Und
dann müssen wir vielleicht noch eins sagen, da sind wir wieder beim Thema Lachen, das ist auch wieder mit unserem Einstieg jetzt, mit dem Tech-Unternehmer und der Personalchefin so, weil wir haben jetzt auch darüber gelacht und natürlich ist ein ernstes Thema. Und eine Sache in dem Gespräch, da hab ich auch mit Ira noch mal kurz jetzt vor der Veröffentlichung noch mal einen Austausch zu gehabt, da lachen wir auch drüber. Und zwar ist das Thema transgenerationales Trauma.
Ja.
Wir haben in unserem Gespräch dann auch darüber gelacht und gleichzeitig war es ernst.
Mhm.
Und so ein Lachen ist ja auch manchmal Ausdruck von, wir lachen, weil ansonsten müssten wir weinen.
Ja.
Und es ist ein ernstes Thema. Und es kommt auch immer wieder vor im Gespräch und dann haben wir überlegt, schneiden wir das raus, gerade mit dem Lachen und wir haben uns jetzt dafür entschieden, nee, wir thematisieren das einmal kurz hier im Intro, aber wir schneiden das nicht raus, weil es auch dazugehört.
Mhm.
Also, und es ist auch was Heilsames zu lachen.
Ja.
Und das bedeutet nicht, dass wenn ihr das gleich hört, dass wir das irgendwie aufs Korn genommen haben oder nicht ernst nehmen. Ganz im Gegenteil. Und als wir uns dann so darüber nochmal ausgetauscht haben, dachte ich, ja, vielleicht interessiert es euch auch nochmal näher, das Thema. Und wir können da auch nochmal, ich habe letztens so eine 37-Grad-Folge dazu. 37 Grad? Heißt das?
Ich glaube,
diese Doku, 36. Und es wird noch heißer.
Nein, oh
habe ich jedenfalls dazu gehört. Da ging es auch um geerbtes Trauma. Und das ist schon ein spannendes Thema. Und vielleicht können wir dazu einfach mal auch eine Folge machen.
Ja.
So, aber jetzt.
Und jetzt hören wir das tolle Gespräch mit Ira Schneider. Schön, dass ihr da seid.
Und da bist du auch schon, beziehungsweise wir bei dir in der Küche. Ira, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Also Podcast-Besuch hatte ich noch nie.
Wow, ja, wir sind auch selten so in Küchen, aber hier ist es richtig schön und die Akustik ist auch nicht schlecht.
Das freut mich.
Wir steigen direkt ein mit den drei Fun Facts oder Facts, die du uns mitgebracht hast.
Achso, ich habe das jetzt hier so.
Das ist okay.
Nicht schlimm, ne?
Ja, schieb ruhig hin und her.
Also, ich musste kurz überlegen, aber ich mag kein Paprika. Mhm. Ich mag auch nicht, wenn irgendwer Paprikapulver irgendwo in eine Soße reinmischt.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist für mich zwei komplett unterschiedliche Sachen. So Paprika, also das Gemüse und Paprikapulver. Ich verstehe nicht, wie das zusammenhängt.
Nee, ich auch nicht.
Aber red du erstmal weiter. Ja, alles gut. Wir steigen direkt ein, obwohl das dein Funfact ist. Also Paprika, no go.
Was ich in Ordnung finde, ist, wenn das Paprika getrennt irgendwo liegt und man es getrennt nicht vermischt mit dem Rest des Salates essen kann. Weil ich finde, sonst
dann
schmeckt.
Isst du das. Dann isst du das?
Ja, aber ich finde, sonst schmeckt der Rest des Salats nach Paprika.
Aber Paprika alleine ist okay?
Das ist ganz merkwürdig. Ich habe das nicht verstanden. Ich nehme das einfach so hin, dass es so ist.
Das ist ein bizarrer Funfact, aber
das ist ein sehr, sehr interessanter Funfact. Ja. Also so einen Funfact hatten wir wirklich selten. Der ist deep.
Ja, ich nehme mal jetzt den zweiten. Ich habe einfach große Angst vor Hunden. Mhm. Genau, und der dritte Funfact, also ich mag das Meer.
Hm. Ja. Voll schön. Das mit der Angst vor Hunden, das habe ich mal, ich glaube, in einem Buch von Emilia Roark gelesen. Transgenerationales Trauma. Weil manche Menschen können sich gar nicht richtig erklären, warum sie Angst vor Hunden haben. Und wenn in deinen Vorfahren Menschen schlimme Erfahrungen, also es sei denn, du hast schlimme Erfahrungen mit Hunden, ja, aber wenn du dir das selber nicht erklären kannst, dann könnte es sein, dass das vielleicht auch transgenerational weitergegeben worden ist. Muss ich jetzt aber gar nicht so sagen.
Also. Sarah steigt hier gleich richtig tief ein. Also ich weiß, dass meine Mutter, als ich im Babywagen war, mal sich vor einem riesigen Hund erschrocken hat und dann den Wagen hat stehen lassen, tatsächlich so ein bisschen weggerannt ist und der Hund war da und es muss wahrscheinlich sozusagen so ein Schockmoment gewesen sein.
Das und kann sein, ja, dass du das unterbewusst so ein bisschen mitbekommst.
Vielleicht ist es was Unbewusstes, aber ich mag Hunde zum Beispiel, wo ich die Besitzenden kenne, die streichel ich dann auch und dann komme ich so in Kontakt und dann kuschelt man so ein bisschen, dann geht das auch. Mhm. Aber erstmal so Hunde in freier Wildbahn sind überfordernd für mich.
Und ich habe mal gehört, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die Leute, die Meer mögen und die Leute, die Berge mögen.
Ist so. Mein Mann mag Berge.
Oh, das ist aber schwierig für Urlaubsplanung, ne?
Wir gucken immer wieder ganz...
Macht ihr immer Städtetrips dann, oder?
Wir müssen immer wieder sozusagen aushandeln, wie wir es machen. Mit so ein Meertag, ein Wandertag und dazwischen irgendwie rumhängen. Also wir haben das mit den Jahren entwickelt.
Ich bin auch absoluter Meermensch. Also Berge finde ich schön zum Angucken und so. Die Aussicht ist auch toll, aber bergauf gehen muss ich nicht. Ja, und ich meine, es schreit mich irgendwie nicht so.
Also Kapstadt, ne? Meer und auf Berge gehen, ne?
Aber ich verstehe die Leute, ich verstehe die Leute, die dann für die Aussicht gerne auf den Berg gehen. Also das kann ich auch nachvollziehen. Mhm.
Genau. Wenn ich dann das Meer sehen kann, wie in Kapstadt, ist dann noch schöner. Ira, wir haben Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg mitgebracht, und um so ein bisschen warm zu werden. Und dann starten wir direkt mal rein. Spontanität oder Planung in der Beziehung?
Beides.
Mhm. Regelmäßige regelmäßige Beziehungs-Check-ups oder spontane Aussprachen?
Ich habe auch lange überlegt, beides. Ist ja fast ein bisschen wie die erste Frage. Geht's in die Richtung, ne?
Ja. Individuelle Hobbys pflegen oder alles zusammen unternehmen?
Im Wechsel. Im Wechsel.
Mhm. Du musst dich jetzt aber schon auch einmal entscheiden.
Ja, ich entscheide mich gleich mal bei irgendeiner Frage.
Also, romantische Überraschung oder geplante Date Nights?
Romantische Überraschungen.
Offene Kommunikation über alles oder manchmal Dinge für sich behalten?
Definitiv offene Kommunikation.
Gemeinsame oder getrennte Finanzen in der Ehe?
Bei uns gemeinsam.
Oh, das war jetzt sehr diplomatisch, ne?
Ja, muss man ja.
Wow, ja, ja, wenn Leute jetzt zu dir in die Beratung kommen und es getrennt haben, dann musst du ja auch, habe ich rausgehört.
Dann arbeiten wir mit dem, was da ist, genau.
Voll schön. Tägliche kleine Gesten oder seltener große Liebesbeweise?
Tägliche kleine.
Mhm. Konflikte sofort ansprechen oder erst darüber reflektieren?
Finde ich, kommt wirklich auf den Konflikt an und auf den Ort und die Zeit und auf die Rahmen, ne?
Aber ist manchmal sinnvoll, das nicht direkt anzusprechen?
Manchmal ist das wirklich sehr sinnvoll, das nicht direkt anzusprechen. Mhm. Weil sonst ist man ja manchmal im Affekt und manchmal ist es auch gut, im Affekt zu sein. Das kann ja auch sehr hilfreich sein, im Affekt zu sein. Aber manchmal hilft es ja nochmal, das kurz sagen zu lassen. Also, ne? die Verzögerung zwischen Reiz und Reaktion kurz aus einem sortierten Punkt den anderen zuzugehen. Aber das kommt wirklich drauf an.
Reiz und Reaktion, sind wir direkt bei Viktor Frankl? Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion ist dein Raum. Feste Rollenverteilung oder flexible Aufgabenteilung im Haushalt?
Flexibel.
Ja. Schön. Ach so, du würdest das gar nicht so festlegen, dass jeder so seinen Bereich hat und seine Aufgaben?
Ach so, ich dachte, ihr meint so Rollenbilder.
Nee, das war jetzt nicht direkt so. Also die Frau steht am Herd.
Nein, so Aufgaben im Haushalt, dass das so festgelegt ist?
Also, ach ja,
oder wer halt gerade Zeit und Kapazitäten hat, der macht's.
Wir hatten zum Beispiel jetzt eine Zeit lang, da hat mein Mann so ein sehr, sehr toll, also der war wirklich sehr toll ausgearbeiteten Putzplan gemacht. Richtig mit so einer Excel-Tabelle und den verschiedenen Tätigkeiten.
Wow. Gab's da wie in der WG auch so Sternchen? Und wenn man 5 erledigt hatte, dann durfte...
Ja?
Dann nimmt man einfach Pizza bestellen. Also wir hatten so, mit so dass man hat's dann selber abgekreuzt, wenn man es gemacht hat und so. Aber ich finde, sowas hält dann immer mal so für 3-4 Wochen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und dann verpulvert das dann wieder. Und dann muss man es wieder so ein bisschen aufrollen. Also es ist immer phasenweise, ob wir es intensiv absprechen oder ob wir es so laufen lassen.
Im WG-Leben war das ja echt anstrengend auch, ne? Also, boah.
Wir hatten so eine Dings mit so einem Zeiger. Kennt ihr diese Musternadeln, die sich so drehen? Mhm. Dann hat man so routiniert als WG.
Mhm. Mhm.
Fand ich auch nicht schlecht.
Also bei uns ist es so, mein Mann kann einfach besser kochen als ich. Also ich kann auch kochen, wenn ich muss, aber ich mache es auch nicht so gerne. Und er macht es gut und gerne. Und deswegen ist das zum Beispiel so etwas, wo er eher für zuständig ist.
Mhm. Meiner auch, und der kann auch viel besser die Spülmaschine ein- und ausmachen.
Ich kann andere Sachen besser. Du bist Paartherapeutin. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Das ist immer so eine Frage, wo ich denke, vielleicht müssen wir diesen Job mal entzaubern, weil ich glaube, der wird oft so romantisiert. Also das, was natürlich macht es auch sehr viel Freude, Paare zu sehen, die sich verbinden und die wieder in so eine warme Resonanz kommen. Aber manchmal habe ich ja auch einfach Paare, die hochstrittig sind, die sich zusammenschreien, die mich anschreien. Also,
echt? Die schreien dich auch an?
Also wenn da wirklich alle Fetzen zwischen denen fliegen, dann vergessen die gerade, dass sie mit ihrem Nachbarn sprechen, sondern sprechen mich dann irgendwie ganz aufgewühlt und virulent ist dann alles an. Also so, ne? Es ist einfach eine Arbeit. Es ist einfach ein Job. Und ich habe so ein bisschen damals immer überlegt, wie kann ich denn mit meinem Job hilfreich für Kinder sein? Und habe gedacht, ja, bei den Paaren könnte ich ganz gut ansetzen, weil ich glaube, dass da so ein ganz guter Ort ist, um für Kinder einen sicheren Rahmen zu schaffen. Also ich bin ja dafür, habe ich auch Lauterbach schon öfter geschrieben, aber keine Antwort bekommen an der Stelle, dass man Paartherapie auch, dass das verschreibungspflichtig werden sollte, dass das ans Gesundheitssystem angedockt werden sollte, dass sobald vielleicht auch eine KJP, also eine Kinder- und Jugendpsychotherapie für ein Kind verschrieben wird, es dann auch Überlegungen geben könnte, okay, macht es vielleicht auch Sinn, dass die Eltern nochmal 6-7 Sitzungen in Paartherapie gehen.
Es ist, glaube ich, man kann es übrigens, wenn Kindeswohl gefährdet ist dadurch, kann man es von der Steuer absetzen, immerhin.
Das ist hilfreich, ja.
Schon mal ein bisschen
was. Was viele, also.
Nee, sag du.
Was viele Eltern nicht wissen, dass sie nach SGB 8, also nach unserem Gesetzgeber, Anspruch in einer Erziehungsberatungsstelle auf kostenfreie Paarberatung bis zum 18. Lebensjahr des letzten Kindes, wenn sie mehrere Kinder haben. Also das ist sozusagen ein Recht, was Eltern haben, weil es sozusagen einen kleinen Text gibt, der sagt, zur Klärung partnerschaftlicher Fragen ab Beginn der Schwangerschaft. Da sieht man aber auch die Systemlücke, dass Paarberatung, Paartherapie nicht sozusagen angedacht ist, sozusagen vom Staat gefördert, unterstützt zu werden, wenn noch kein Kind in der Paarbeziehung da ist.
Ja.
Also Stichwort Prävention ist dann halt nicht mitgedacht so. Und ansonsten haben wir halt ein großes psychosoziales Versorgungssystem für Paare, was oft in den Beratungsinstitutionen von Landeskirchen und katholischen Kirchen angedockt ist. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Selbstständige.
Mhm.
Genau. So ist so ein bisschen die Versorgungslage bei Paartherapie, Paarberatung, je nachdem. Es kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie die Leute sich bezeichnen. Das hat was mit den Abschlüssen zu tun.
Ja. Mhm. Das klingt ja aber nach einer relativ guten Versorgungslage, oder?
Ich finde, sie könnte besser sein.
Also erstmal so, wo du das so jetzt gesagt hast.
Auf Papier
hast,
ne? Vielleicht.
Anlaufstellen, dann sind die kostenlos auch. Dann gibt's auch von der Kirche was und oder von Diakonie Caritas, ist ja Kirche, aber ja. So, also erstmal klingt das ja auch danach, dass, und dann gibt es Freie, also das klingt danach, als ob es eine Menge gäbe, ist das so?
Es gibt viel, aber es ist oft noch nicht genug Aufklärung da, wo man sich diese Hilfe suchen kann. Und man muss sich das auch pro Stadt und pro Bezirk angucken. Wenn man es jetzt auf die Einwohnerzahlen anschaut, ist es dann wieder doch nicht so viel.
Mhm.
Und
wahrscheinlich auch lange Wartezeiten, ne?
Ja, genau. Ich bin selber noch fest angestellt in einer psychologischen Beratungsinstitution und dort haben wir auch lange Wartezeiten.
Mhm.
Und selbstständig habe ich auch lange Wartezeiten. Also das ist ja nicht einfach, dass ein Paar dann schnell Entlastung findet, schnell Hilfe findet.
Mhm. Du bietest auch mit deinem Mann zusammen Paartherapie an und
ja,
ihr leitet
stimmt.
die Paararbeit auch der Stadtkirche 316.
Ah, 316 ist 316. Ja Johannes 3, Vers 16.
Ja, das ist
also, 316
habe ich jetzt gesagt, aber stimmt, ich dachte schon, das ist an Johannes 3, Vers 16 angegliedert,
okay.
Aber deswegen, jetzt habe ich gerade so runtergelesen, aber das dachte ich sofort. Es kann...
Ist aber sehr hier bibelfest.
Es könnte ich gerade sagen, ich wäre da nicht drauf gekommen.
Doch, weil in meiner Gemeinde haben manche Leute das Autokennzeichen 316.
Ach so.
Oh,
oder
und die haben dann nicht am 16. März Geburtstag.
Okay, passt auf, wichtiger Funfact noch. Ich kannte mal jemanden auf einer Jugendfreizeit, der hat eine Andacht gemacht und gesagt, der Bibelfest ist mir so wichtig, das ist sogar der PIN-Code meines Handys. Am nächsten Tag war sein Handy weg.
Moment mal, also dann 0316.
0316 war der PIN-Code.
Am und dann war sein Handy weg.
Ja, klar.
Oh nein.
Ja, also sorry.
Man denkt immer, das passiert nicht auf christlichen Freizeiten, aber doch.
Das ist aber auch wirklich sehr naiv.
Deswegen kam ich da drauf. Also ich habe das so im Kopf vor allem und dachte, ja, okay, es ist 316. Jetzt habe ich 3.
Ganz viele HörerInnen von Stachel und Herz ändern gerade ihren PIN.
Meiner ist nicht 0316. Okay, also zurück zur Paartherapie und zur Paararbeit, die du mit deinem Mann auch anbietest und machst. Was können wir uns darunter vorstellen?
Genau, also unterschiedliches. Wir haben überlegt, wie kann in unserer Kirche irgendwie das Thema Partnerschaft thematisiert werden. Und das ist auch wirklich so ein Bereich, den trenne ich ganz klar von meinem Job. Also das ist Ehrenamt, das ist Prävention, das ist irgendwie einfach ein anderer Bereich. Und wir haben dann vor ein paar Jahren so gestartet und so Candlelight für Paare organisiert. Was in unserer Kirche durchaus kompliziert ist, weil wir keine so richtigen Küche, keinen Ofen so richtig haben. Das heißt, wir haben dann irgendwie versucht, da so ein Drei-Gänge-Menü auf die Beine zu stellen. Und dann sehr niedrigschwellige Impulse. Also ganz basal, was sind Bedürfnisse? Kann man mal über Bedürfnisse sprechen. Nichts sozusagen...
Nicht über transgenerationale Trauma direkt.
Nicht bei einem Kappelabend mit Kerzenlicht. So. Und da war es mir eben so wichtig zu sagen, okay, wir schaffen hier Räume, wo es Psychoedukation gibt. Also niedrigschwellig, einfach Aufklärungsarbeit und nette Impulse, die irgendwie handhabbar sind, wo man ins Gespräch kommen kann. Aber völlig okay, wenn das Paar auch nur kommt und die angezündete Kerze anguckt und einfach die Spaghetti essen möchte. So, ne? Also wirklich jetzt nicht, wir machen jetzt hier Konfliktlösestrategien an so einem Dreigänge-Menü. Ne? Die Paare kommen irgendwie erschöpft von der Woche, haben vielleicht ganz viel Kinder noch in Betreuung gebracht und was weiß ich, so dass es einfach diesen Rahmen gibt. Das haben wir dann damals zusammen noch mit einem anderen Paar aus einer anderen Kirche gemacht und dann war das so ein bisschen so ein Kooperationsprojekt. Das war dann auch schön generationsübergreifend. Und dann haben wir irgendwann vor 4 Jahren oder 5 gestartet und einen Kurs entwickelt, beziehungsweise, genau.
Mhm.
Und das ist eben ein Kurs, da gibt es dann gewaltfreie Kommunikation, ist da mit drin. Viel auch so ein bisschen tiefen psychologischer Input über Wiederholungsdrang und Herkunftsfamilie. Transgenerationale Traumata haben wir da jetzt noch nicht mit eingebaut. Aber das
Sarah
ist
wartet.
Ja, auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe im Rahmen der Arbeit. Aber genau, muss man eben gucken. Da gehen wir dann diesen Kurs. Und der ist dann auch immer so eingebaut, dass es dann so kleine Spaziergänge für die Paare noch gibt, wo sie dann sozusagen Interaktionszeiten haben. Verschiedene Themen, die da abgedeckt werden. Und das andere ist, dass wir gesagt haben, wir wollen auch, dass es so ganz praktisch für die Paare sein kann in unserer Gemeinde. Nicht nur eben so paarspezifisch bezogen, sondern auch aufs Familiensystem bezogen. Und ich hatte dann vor ein paar Jahren mal aus einer Gemeinde in Paderborn gehört, dass die so ein Tischlein-Deck-Dich-Projekt haben. Also 7 Tage nach der Geburt so von anderen Menschen aus der Kirche frisches Essen gekocht zu bekommen. Und ich dachte so, ja, das ist jetzt mein Care-Arbeit und Mental-Load-Entlastungsprogramm für die Paare. Und wenn die Paare eben schwanger sind, dann können sie sich bei mir melden und dann organisiere ich 7-mal eine gesunde, leckere Mahlzeit. Die können dann auch richtig sagen, kein Fisch, kein dies. Wir wohnen in der Straße und dann werden die Paare versorgt und können sich mal ein wenig entlasten für die Zeit oder keine Gedanken machen müssen über einen Einkauf im Supermarkt und so, sondern können dann einfach in diese Zeit starten und sie können auch entscheiden, wann sie diese Woche nutzen wollen. Einige machen das dann, wenn der eine Elternteil dann wieder arbeiten geht und sagen, okay, da ist dann nochmal so eine Übergangsphase, da müssen wir uns wieder einschwingen. Andere machen es recht nah nach der Geburt.
Geht's auch 7 Jahre nach der Geburt?
Ich hätte da jeden Tag Essen geliefert. Geil.
Also das hat noch keiner angefragt.
So dreist muss man erstmal sein, Sarah.
Ja, ist mit 7- und 9-jährigem Kind auch noch stressig.
Na, absolut.
Nein, aber eine schöne Idee. Ich wollte jetzt gar nicht
abfragen. Nein, ach, Quatsch. Ich finde es auch total schön, dass so wie die Gemeinschaft da auch wieder aufeinander geachtet wird und man sich auch füreinander sorgt und so. Das ist
es geht ja um Fürsorge.
Sehr schöne Initiative.
Ja, es geht ja um Fürsorge. Und wir sind halt eine Stadtkirche. Ne? Ich sag den Paaren auch, ich brauche so ein bisschen Vorlauf. Also wenn ihr ungefähr wisst, in welchem Zeitrahmen das Baby dann auf jeden Fall da ist, ich kann das nicht leisten, dass ihr sozusagen Sonntag euer Baby kriegt und Mittwoch die erste Mahlzeit, weil wir leben in einer Stadt, es ist nicht wie in einem Dorf. Und das Schöne ist, dass dann ja ganz oft Leute für Leute kochen, die sich gar nicht untereinander kennen. Mhm. Und das finde ich halt richtig cool, dass die sich dann sozusagen an der Haustür, wo sie dann, keine Ahnung, die Kartoffeln überreichen, das erste Mal kennenlernen.
So so entstehen dann auch neue Kontakte, ne?
Richtig.
Es klingt alles super, was ihr da macht, aber ich frage mich gerade, wie ist das eigentlich zu Hause bei 2 Paartherapie-Profis? Hilft das, dass ihr auch so diesen professionellen Bezug habt, oder führt das dann manchmal auch dazu, dass ihr überreflektiert so in eurer Beziehung?
Ich finde das ganz spannend. Darüber haben wir auch oft gesprochen. Mit so einem Buch entwickeln Menschen ja Projektionen über die eigene Beziehung und Bilder. Und da habe ich natürlich vorher in diesen emotionalen sozusagen Verarbeitungs-Vordenkungsprozess habe ich mich noch gar nicht so begeben gehabt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und man muss es wirklich so auch wieder entzaubern. So natürlich gibt es sozusagen ein Basiswissen, auf das wir zurückgreifen. Das hilft dann manchmal, in eine Metaebene zu gehen und zu sagen, ja, okay, Mensch, ne, ich merke, da ist jetzt das Bedürfnis unversorgt. Oder ich merke da irgendwie, wir müssen jetzt hier auf Paarebene gucken oder ich brauche wieder Raum für mich. Aber manchmal machen wir halt auch, also wir nutzen das auch echt oft, um uns so ein bisschen so humorvoll anzupicken. Na, bist du jetzt in deinem Kind-Ich oder bist du wieder in deinem kritischen Eltern-Ich? Also
ja.
Es ist auch irgendwie oft lustig, ne? Also wir lachen da auch extrem viel drüber und pieksen uns dann so ein bisschen damit an. Ja. Und was du sagst, man kann Dinge zerreden. Es braucht wirklich, ich sage immer, das Leben ereignet sich, aber es muss uns ja nicht passieren. So.
Wow.
Okay, ich wusste jetzt gar nicht. Also ich finde, es ereignet sich, aber es muss uns ja nicht passieren. Das heißt, wir sind im Agieren miteinander und es braucht es dieses natürliche, Dinge müssen einfach passieren miteinander. Und dann braucht es diese Zeiten, wo man wieder rausgeht und guckt und ein bisschen proaktiv wieder ist und die Sachen reflektiert und wieder, ja.
Das merke ich mir.
Ja, das muss ich mir aufschreiben.
Ja.
Voll gut. Dann machen wir hier, Heat-Netzwerk zieht ja manchmal Zitate raus. Ja. Nimmt dieses Zitat. Nimmt es.
Das hätte ich ein anderes Buch schreiben sollen.
Ja, du hast was anderes schön. Sehr Schönes in dein Buch geschrieben. Und zwar deine Widmung am Anfang deines Buches. Da steht, David, deine unerschütterliche Liebe und unsere innige Verbundenheit bleiben mir rätselhaft. Würdest du das als Wunder oder als Segen bezeichnet? Oder was meinst du genau mit rätselhaft?
Ich finde, Gott ist ja sehr geheimnisvoll. Also ich finde so, Gottes Wesen ist ja ein sehr geheimnisvolles Wesen. Und ich finde das ja richtig toll, dass in der Bibel steht, Gott ist die Liebe. Also dass er sich sozusagen als der Erfinder, der Konzeptträger von Liebe selbst bezeichnet. Und ich finde, neben all dem, was man so machen kann und man sich ne, begegnen kann und Beziehungen bauen kann, irgendwas daran, finde ich, bleibt so ein bisschen geheimnisvoll einfach. Das ist doch einfach Schönes, dass man sich gefunden hat. Also so, ja, ich wusste auch nicht so richtig, wie kann ich das ausdrücken, dieses Geheimnisvolle, irgendwie rätselhaft. Das war so.
Klar. Ich frage mich gerade, was ist der Unterschied zwischen rätselhaft und geheimnisvoll? Weil du hast nicht geheimnisvoll gewählt, du stimmt, hast rätselhaft ja. gewählt.
Ja, es bleibt so ein bisschen vielleicht rätselhaft eine offene Frage. Da bleibt so eine offene Frage.
Ja, ja, Rätsel wollen ja gelöst werden.
Ja, genau. Und das ist so irgendwie okay, also diese Akzeptanz der offenen Frage. Ja, es ist schön, dass wir uns haben und wir können ganz viel dafür tun. Ne? Die Ja-Gesinnung ist jeden Tag ein neues Ja. Und irgendwie gibt es aber auch diesen Teil, der einfach da ist. So. Ja, vielleicht ist es so das, genau.
Also ich höre so ein bisschen raus, auch in der Arbeit, die du in der Gemeinde machst. Das spielt dein Glaube auch eine Rolle bei deiner Arbeit?
Also ich würde nochmal sozusagen, nochmal kurz um auf die Frage, was gehört noch zu diesem Gemeindebereich? Ich weiß nicht, ob ihr diesen klassischen Ehevorbereitungsaspekt kennt.
Also ich kenne den vor allem tatsächlich aus der katholischen Kirche. Da kenne ich das viel intensiver als aus der evangelischen Landeskirche.
Also das ist eigentlich ein präventives Programm, was Paare durchlaufen können. Und das bieten wir eben auch dort in dem Kontext zu zweit an. Und das ist zum Beispiel für mich ganz klar etwas anderes als eine Paartherapie. Eine Paartherapie ist ein therapeutisches Verfahren. Da geht es darum, sozusagen wieder in einen Erweichungsprozess zu kommen. Da geht es um sichere Bindung. Man kennt doch den Begriff vielleicht, weiß ich nicht, kennt ihr bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung? Das ist ja, kennen ja viele. Und ich arbeite mit dem Konzept von sicherer Paarbindung. Also egal, was das Paar mitbringt, sagt ja, unsere Kommunikation oder alles super. Aber mein Ziel, sichere Bindung. Das ist sozusagen das Paar in die sichere Bindungsbeziehung begleiten. Weil jedes Paar kommt ja mit sozusagen seiner Bindungsbiografie und den Bindungsthemen im Gepäck und Bindungsängsten und all was da dabei ist, da wieder in so eine Sicherheit zu kommen. Und mein Glaube spielt für mich auf jeden Fall eine Rolle. Und zwar vor allem in der Haltung, wie ich den Menschen begegne. Also es ist, ich finde, es ist ganz viel Haltung. Also ich spreche immer von der moralischen Abstinenz in Beratung. Weil manchmal kommen die Paare mit Themen, da habe ich vielleicht auch eine Meinung zu. So, ne?
Ja, erklär mal moralische Abstinenz.
Wenn da jetzt jemand kommt mit einer Außenbeziehung. Und da kann ich als ihrer Privatperson halt denken, ja, finde ich jetzt nicht so cool. So, ne?
Also nicht zu urteilen.
Ja, aber dann sozusagen gibt es diese andere Haltung, die sagt, nein, es ist ein Wechselspiel. Es ist ein unbewusstes Zusammenspiel zwischen einem Paar. Es ist immer miteinander verwoben und immer miteinander verknüpft. Und dann übernimmt ein Teil den einen Pol und der andere Teil den anderen Pol. Und dann ist da sozusagen in dem einen Bereich, was auch immer es jetzt für ein Bereich ist, wird vielleicht ein Aspekt oder ein Symptom sichtbarer als in dem anderen, weil der andere das vielleicht, ne, da gibt es vielleicht eine Abwehr oder ne, eine unbewusste Deponierung oder Verlagerung. Wirklich immer die als Gemeinsames zu sehen und immer den Leidensdruck von beiden im Blick zu haben. Diese moralische Abstinenz bedeutet einfach auch, dass sozusagen meine Meinung überhaupt nicht wichtig ist. Also dieses moralisch-ethische, was so oft ne, in dieser christlichen, das nennt sich dann ja so Paarseelsorge und so, was dann so oft irgendwie mit drin ist, wo dann den Paaren gesagt wird, seid so und so. Da finde ich einfach, man ist ja sowieso abstinent, ne, haben wir ja auch mal drüber gesprochen, weil wir ja keine eigenen Bedürfnisse in einer Therapie versorgen. Ich versorge ja nicht meine Bedürfnisse dort, egal welche Bedürfnisse das sind. Ja, das können ja narzisstische Bedürfnisse sein, die wir alle auch haben. Ne? Also Selbstwertbefriedigungsbedürfnisse, es können Bedürfnisse nach, ja, kann ja auch sein, dass jemand sozusagen Bedürfnis gerade hat nach Kontakt, weil er vielleicht gerade lange isoliert war durch die Corona-Zeit. Also wir versorgen keine eigenen Bedürfnisse in der Paartherapie und Menschen, die ja hohe moralische Aufträge mit sich bringen, die haben da ja auch ein Bedürfnis dann, was sie versorgen wollen, nämlich sich irgendwie zu beruhigen und das Gefühl zu haben, sie verkünden das Richtige oder was weiß ich.
Ja, so, ne? Selbstverwirklichung. Ja.
Ich habe auch manchmal das Bedürfnis nach einem Schiedsrichter. Also
wenn, ja, das verstehe ich.
So eine neutrale Instanz.
Also wir streiten uns tatsächlich auch mal. Natürlich immer im ruhigen Ton und sehr sachlich, immer reflektiert und auch, ne?
Aber sehr gewaltfreie
Kommunikation, alles ist da, ne? Natürlich, selbstverständlich.
Ich finde das immer so spannend, und wie gewaltsam die gewaltfreie Kommunikation angewandt wird von manchen. Es kann ja zu sehr viel Penetranz und Zwanghaftigkeit führen. Ja, ja. Und du musst jetzt Schritt 3, ne?
So. Nein, das war ein Scherz. Aber da wünsche ich mir manchmal, und das. Ein Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin, ne? Und da stelle ich mir vor, wenn Paare zu dir kommen, dann auch manchmal dann das Bedürfnis haben, so, Frau Schneider, wie finden Sie das denn jetzt? Wir müssen doch jetzt auch mal hier sagen, ich habe doch recht, oder Sie fühlen das doch auch, oder so ist das doch. Und da, dann in dieser Rolle zu bleiben, das ist natürlich auch, das haben viele, das haben eigentlich hoffentlich alle TherapeutInnen, dass sie dann mich da bewerten und so. Ich habe letztens ein Interview gehört mit einer Traumatherapeutin, und die hat gesagt, die ist ihren KlientInnen gegenüber, hat sie bedingungsloses Wohlwollen. Das fand ich auch total schön. Also es fand ich, es war gar keine christliche, aber ich fand ich auch eine total christliche Haltung eigentlich so. Also auch das so, wo ich so denke, ja, das ist irgendwie so auch, jetzt ganz fromm ausgedrückt auch, der Blick Gottes so, den ich auch so irgendwie auf Menschen übernehmen möchte, ne? Menschen wirklich auch in ihrer Würde zu sehen und bedingungslos wohlwollend sie anzunehmen. Und das ist, daran musste ich gerade denken, als du moralische Abstinenz gesagt hast.
Und, aber dieses bedingungslose Wohlwollen ist nicht ein bedingungsloses immer nur Ja sagen und Recht geben.
Nein.
Das ist nämlich, das gehört zu diesem Wohlwollen dazu, dass man auch mal sagt, hey, das war jetzt nicht so cool.
Ich finde halt, das ist ja auch ein Konzept aus dem traumasensiblen Arbeiten mit Paaren, dieses Konzept der guten Gründe, dass ich sozusagen erstmal, egal was das Paar mir erzählt, was es erlebt, davon ausgehe, es gibt gute Gründe. Es gibt gute Gründe, warum das und das passiert ist. Es gibt gute Gründe, warum das und das passiert ist. Und ich ja erstmal davon ausgehe, dass der größte Wunsch von beiden Bindung ist. Und wenn der eine Teil Bindung so versucht, unbewusst zu schützen, indem er sein Schutzsystem hochfährt und sich abspaltet und mauert und zurückgeht und aus der Bindung quasi fast wie rausgeht, mit der Angst aber, dass der Bindung was passiert und ich aber einen anderen Teil habe, der sozusagen vehementer, schärfer, vielleicht energischer, lauter, was auch immer wird, dann verstehe ich das oder dann versteht man das in der bindungsbasierten Paartherapie als Bindungsprotest. Also wie ein Kind, was eben so darum kämpft, nicht separiert zu sein, nicht emotional abgeschnitten zu sein. Und ich versuche immer das Verhalten, was ich sehe, in einen Bindungsrahmen zu setzen, zu gucken, aha, sie haben dann den Raum verlassen, weil sie sicherlich Sorge hatten, dass wenn sie miteinander weiterreden, es vielleicht nicht mehr zu einem guten Miteinander kommt. Da haben sie sich gedacht, ich schütze doch die Beziehung lieber und gehe raus. So, das ist ganz wichtig zu beruhigen. Oder dann auch, auf der anderen Seite, wenn der andere Teil dann da irgendwie lauter wird, sie haben dann lauter gesprochen, weil sie das Gefühl hatten, sie werden dann eher gehört. Aber vielleicht kann ihr Partner ihren Schmerz gerade noch nicht hören, weil das noch nicht die Art und Weise ist, wie es ihn erreicht. Also ich gehe mal davon aus, beide wollen sich irgendwie erreichen und gehen in verschiedene Wege, sich zu erreichen. Und dieses Erreichen ist ja das, weshalb es nicht klappt. Also es ist ein unsicheres Bindungsgefüge zwischen dem Paar, was nicht pathologisch ist, sondern erstmal, wir haben alle Bindungsthemen im Gepäck. Und ich finde dieses Christliche, also einmal diese moralische Abstinenz zu sagen, Jesus ist in allem barmherzig und er sagt, das Schlimmste ist sozusagen das harte Herz. Also als da die Pharisäer ihn angesprochen haben, hat er ja auch gesagt, da haben die ihn ja angesprochen wegen diesem Scheidungsbrief und dann sagt Jesus, ja, wegen deren Herzenshärte. Das ist ja sozusagen das, was wir wieder wollen. Weiches Herz, was beweglich ist. Da würde ich sagen, kommt das Christliche in mir vor, auch wenn das Paar das nicht mitbekommt. Also ich würde sagen, meine Paare sind so zu 65% kein christlicher Background und zu so 35% christlicher Background.
Und wie ist es denn, also selbst wenn Paare zum Beispiel, wenn beide christlich sind, gibt es ja häufig auch trotzdem sehr unterschiedliche Glaubensvorstellungen. Und das sitzt ja auch sehr tief, weil der Glaube ja auch ein wichtiger Teil der Identität ist. Wie ist das, wenn das so auseinandergeht?
Ich habe ganz selten Paare, die darüber streiten, wie sie ihre Spiritualität oder ihre Glaubensbeziehung unterschiedlich leben. Es sind dann doch immer wieder diese Bindungsthemen. die hochkommen. Ich habe manchmal Paare, das habe ich öfter mal, dass ein Teil irgendwie sich dem christlichen Glauben verbunden fühlt und ein Teil gar nicht. Und da erlebe ich aber ganz oft so eine ganz große Großzügigkeit von der Seite, die sozusagen damit nichts anfangen kann. Die sagt, nein, ich unterstütze das richtig gerne und ich finde das total gut und ich komme auch gerne mal mit. Also da erlebe ich eher so das. Mhm. Also das finde ich dann immer sehr, sehr schön und berührt mich dann auch immer total. Und dann gibt es Paare, denen ist das sehr wichtig, dass das Christliche mit einbezogen ist. Und da kann man dann auch mal ein Gebet zu Beginn des Gesprächs sprechen oder zum Abschluss das Paar segnen. Oder da kann ich auch mal, also wenn ich dann zum Beispiel irgendwie ein Lied höre und das Gefühl habe, oh, da ist ein christlicher Text, das möchte ich dem Paar nochmal zur Verfügung stellen, aber immer nicht übergriffig. Also immer im Sinne von, ich hatte da so einen Gedanken, vielleicht könnt ihr was damit anfangen, ich stelle es ihnen mal zur Verfügung. Aber vielleicht passt es ja auch nicht. Also wirklich, ne, dann nicht übergriffig zu sein.
Ich wollte gerade sagen, weil das stelle ich mir auch eine krasse Gratwanderung vor. Ja. Ne? Weil gerade so, du hast das gerade angesprochen, manchmal auch so in der Seelsorge oder so. Mhm. Ne?
Ja.
Wenn, das ist ja auch eine Gratwanderung, weil du sagtest gerade auch manchmal ein Gebet oder ein Segen. Segen finde ich noch was anderes. Aber gerade beim Gebet kann ja auch sehr manipulativ eingesetzt werden. So.
Also ja, das finde ich auch.
Ne?
Ja.
Also das machst du nicht, das ist mir schon klar. Aber
ich muss auch sagen, diese zwei Sachen.
Das ist auch schwierig, glaube ich, oder?
Ja, diese zwei Sachen mache ich auch nur bei Paaren, die das explizit sich wirklich sehr, sehr wünschen. Da gibt es ja wirklich Paare, die sagen, wir wollen unbedingt bei einer christlichen Paartherapeutin sein, weil uns das irgendwie Sicherheit gibt, weil wir da irgendwie dran anknüpfen können.
Weil die vielleicht auch, du hast auch eher ein Verständnis dafür, was ihnen wichtig ist, weil ihr das teilt.
Vielleicht ist es das, genau. Aber auch da bin ich sehr zurückhaltend. Es wurde sich mal bei mir beschwert, wie wenig ich das einbringe. Also so. Und da dachte ich so, okay, ich versuche es immer je nach Klientin irgendwie anzupassen. Ja, aber bei Gebet auf jeden Fall. Also das ist dann wirklich sozusagen meistens ein Segensgebet. Genau. Mhm. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Und es ist manchmal ja auch genau das, dass Paare ja kommen mit so bestimmten Erwartungen wie, du hattest das ja so angesprochen, man wünscht sich so einen Schiedsrichter und man spricht dann von Übertragung und Gegenübertragung. Das ist ein psychodynamisches Konzept, dass wir glauben oder dass wir einfach wissen, dass Menschen alte Beziehungsgefüge auf uns übertragen oder uns in so Rollen bringen, wie zum Beispiel dann wird auf die Paartherapeutin die Rolle der Richterin irgendwie projiziert oder die Rolle der Anwältin, endlich mal jemand, der sozusagen mich hört oder die Rolle der Zeugin, jemand, der meinen Schmerz bezeugt oder die Rolle, manchmal nimmt man auch ganz unbewusst die Rolle der Kinder ein und merkt so, so fühlen sich die Kinder, wenn die Eltern sich streiten. Also es gibt einen Übertragungsprozess und da dann zu gucken, das Paar kommt mit der Übertragung, ich spiele die Übertragung jetzt aber nicht mit. So, ne? Also ich lasse mich nicht in die Rolle einer Richterin bringen oder in die Rolle einer Schiedsrichterin. Ja, also wenn da ein Teil kommt und ganz dringend hofft, dass ich jetzt sage, das war ganz schlimm, sie sind schuld, das wird halt nicht passieren. So, das wird halt bei mir nicht passieren. So, vielleicht bei wem anders, aber bei mir passiert es nicht. Und die wünschen sich dann vielleicht manchmal auch, dass man das dann sozusagen mit einem christlichen Wertekanon begründet oder so. Und das ist nicht meine Arbeitsweise. Also da müssen sich manche Paare dann im Prozess davon lösen und merken, wir haben hier wirklich einen therapeutischen Prozess. Das ist ein manualisiertes Konzept, wo wir sozusagen ein Verfahren immer wieder durchgehen, bis sich sozusagen die Bindung stärkt. Also ja, da.
Ringen Leute dann auch damit? Also dieser Prozess, den stelle ich mir auch, der ist jetzt so einfach erklärt.
Ja.
Aber sich dann davon zu lösen, zu sagen, okay, wir haben hier jetzt keine Richterin, okay, wir haben keine Schiedsrichterin, wir haben hier keine, die uns irgendwie bewertet oder so, sondern wir, und es wird ja nicht, oder kommunizierst du das so klar, ich bin keine Richterin, das werde ich auch nicht sein, auch wenn sie das Bedürfnis haben oder also dieser Prozess, der ist wahrscheinlich auch sehr schwer, oder?
Also bei einer Außenbeziehung, also ich, genau, manchmal sage ich vielleicht sowas wie, hier geht es nie um Schuld und nie um Scham. Also ich sage immer so.
Das hätte ich auch gerne öfter gehört.
Ich sage immer, maximale Minimierung von Scham ist hier unser Ziel. Also maximale Minimierung von Scham, damit wir maximal die Möglichkeit haben, uns hier vulnerabel, verletzlich, verwundbar zeigen zu können, um dann diese korrigierende Erfahrung zu machen, dass in unserer Verwundbarkeit eine emotionale Versorgung, eine positive, liebevolle, versorgende Resonanz kommt. Manchmal, ja, ringen die Paare, das merkt man dann im Prozess, wenn dann sowas kommt wie, Frau Schneider, kann ich nächste Sitzung alleine kommen? So, und dann ist natürlich die Frage, warum braucht es jetzt, dass die Person alleine kommt? Möchte sie mir etwas über den anderen erzählen? Ne? Ich möchte nicht Geheimnisträgerin von irgendwelchen Themen sein. Und dann müssen wir das thematisieren, ne? Und ganz klar absprechen. Wenn ich mit einer Person ein Gespräch alleine mache, dann mache ich es auch mit der anderen Person, damit wir immer... der Ring hat jetzt hier gegen den Tisch geknallt. Damit wir immer im Gleichgewicht bleiben.
Aber das gibt es dann auch in der Paartherapie mal bei dir, dass auch mal Einzelgespräche...
Das gibt es jetzt nicht so super oft, aber wenn es ganz, ganz kriselig oder ganz, ganz kurz vor Trennung ist... dann gibt es sowas durchaus mal. Aber das hat einen ganz klaren Rahmen, das hat dann ganz klare Regeln.
Du hast eben diese Verletzlichkeit angesprochen, die ja erwünscht ist. Ist das manchmal auch gerade bei gläubigen Paaren so, dass sie das schwierig finden, weil sie sozusagen diese Glaubenssätze, die sie haben, die manchmal auch vereinfacht sind, aber es eben einfach auch es einfacher machen für Leute, sich eben nicht verletzlich zeigen zu müssen? Sich davon zu verabschieden auch, dass sie dass sie auch so ein bisschen daran festhalten, so das habe ich gelernt, das sagt mein Glaube, und dass sie sich davon, von dieser Sicherheit auch ein bisschen verabschieden müssen und sagen, okay, nein, hier geht es um uns und hier geht es darum, dass wir uns verletzlich machen, ohne diesen moralischen Hinterbau, der mich bisher so getragen hat.
Ich glaube, vielleicht kannst du es noch mal genauer erklären. Ich habe gerade noch nicht so ein richtiges Bild von dem, was du meinst.
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass Leute, die ihre christliche Erziehung oder ihre christliche Sozialisation, Glaubenssätze, Bibelverse und so weiter auch so ein bisschen nutzen als Erklärung für das, was gerade passiert oder was in der Beziehung passiert.
So nach dem Motto, Gott will das jetzt so, oder was?
Ja, genau. Und dann zu sagen, okay, der Glaube ist ein wichtiger Teil deiner Identität und es spielt auch eine Rolle in eurer Beziehung, aber wir müssen uns von diesen einfachen Glaubenssätzen gerade lösen und hier geht es um etwas, was anderes ist.
Ah ja. Ja, ich erinnere mich an eine Sitzung, da hatte dann ein Teil des Paares mir sozusagen die Bibel mitgebracht und schon mal sozusagen auf den Tisch gelegt, um dann nochmal sozusagen mir sozusagen zu erklären, warum der andere die andere jetzt so oder so oder so sein soll. Die Person hat es quasi schon mitgebracht, hatte noch nichts gesagt und es ist die ganze Stunde nicht dazu gekommen, weil wir dann wieder bei den Bedürfnissen bleiben müssen und bei dem, was die Beziehung braucht. Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber voller Erfolg, wenn es dann nicht dazu gekommen ist. Ne? Also es lag dann da, wie so.
Und es wäre auch interessant gewesen, darüber zu sprechen. Ne? Was haben sie da mitgebracht? Aber das Gespräch schoss schon...
Bedürfnis steckt dahinter.
Ja, also ne, das Gespräch schoss schon so los, dass wir dann sozusagen schon sofort eingetaucht waren und drinne waren und... genau.
Ach, spannend. Du, also wenn ich das so höre, denke ich, ach, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen bei dir. du hast in deinem wunderbaren Buch Jeden Tag ein neues Jahr hast du eine emotionale Landkarte. Und ich finde das Buch, das können wir euch sowieso sehr empfehlen. Ich finde das auch so schön, weil es ist sehr praxisnah, es ist mit vielen Tipps, es ist eben aber auch grafisch sehr, sehr schön aufgemacht. Und da gibt es auf Seite 120, für die, die es haben oder sich jetzt bestellen wollen, gibt es eine emotionale Landkarte, die ich total schön finde. Kannst du mal erklären, wie arbeitest du dann damit oder wieso ist die da? Kannst du was dazu sagen?
Ich mag die Landkarte auch. Also man muss sich das wie so eine große Naturlandschaft vorstellen. Und dann gibt es da verschiedene Stationen wie auf der Glückssträhne, im Alltagsstrom, auf der Brücke zueinander, im Feuer der Wut, auf der Schweigewiese.
Im Teufelskreis.
Im Teufelskreis, genau. In der Wüste, ganz viele Orte. Und mein Gedanke war so,
dieses zu sagen, so hey, alles darf sein und alles gehört zu einer Beziehung dazu und es sind alles Teile von Paarsein. Und manchmal durchlaufen wir so eine Naturlandschaft in 24 Stunden und sind überall mal an allen Orten und manchmal in 6 Jahren und manchmal an einem, ja, in einer Woche. Und manchmal sind wir auch an mehreren Orten irgendwie so gleichzeitig. Also gleichzeitig im Alltagsstrom und gleichzeitig so ein bisschen auf der Schweigewiese oder gleichzeitig irgendwie im Genussmodus und aber auch zwischendurch auf der Brücke zueinander. Also es ist dieses Gleichzeitigkeitserleben von Partnerschaft und aber auch wirklich so dieses wieder ne, maximale Minimierung von Scham, alles gehört dazu. Mhm. Es gibt keine Orte, die nicht da sein dürfen, um wirklich wegzukommen aus, wie muss jetzt eine Partnerschaft aussehen? Nein, wie geht es euch? Und könnt ihr euch darüber wieder verbinden, euch was zur Verfügung stellen? Sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich bin da. Nee, ich bin eher hier. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich wieder hin? So. Mhm.
Du hast auch viel über Biografiearbeit geschrieben. Mhm. Wie wichtig ist das? Und fällt es Frauen leichter als Männer, sich damit zu beschäftigen?
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Frage gelesen hatte. Also, wir wissen so ein bisschen aus Zahlen, dass es tatsächlich oft, wenn Paare in so einen unsicheren Bindungszyklus geraten, es öfter so ist, dass Männer eher vermeidende Anteile zeigen und Frauen eher, ne, wir sprechen wirklich von Tendenzen, ängstliche Anteile zeigen. Und gerade bei Menschen, die vermeidender gebunden sind oder vermeidende Bindungserfahrungen gemacht haben, fehlte oft, ne, wir sprechen jetzt auch immer wieder von Wahrscheinlichkeiten, oft Korregulation in der Erziehung. Also dieses
Das ist Korregulation.
Genau, das Emotionale. Also Regulation ist sozusagen das sich selbst beruhigen, mit Gefühlen umgehen können, sich selbst und seinen Gefühlen begegnen können, die wahrnehmen können, die benennen können, die beruhigen können, den Raum geben können, die ausleben können. Und Kinder können das nicht einfach, sondern sie erlernen ja Selbstregulation. Und um sozusagen diese Regulation zu erlernen, brauchen sie Korregulation, also eine Bindungsperson, die contained, also die sozusagen Gefühle hält und verdaulich zurückgibt. Mhm. Also ich sehe, das macht dich richtig traurig. Ja? Also etwas wieder verdaulich zurückgeben. Und dieses Containing, dieses Containment, das brauchen Kinder ganz, ganz viel. Und das ist auch eine Form der Korregulation. Und wir wissen öfter, dass Männer eben vermeidend gebunden sind, weil sie vielleicht weniger von dieser Korregulation erlebt haben. Das hat auch was mit Sozialisation zu tun und ja, dass viel Scham einfach auf Verwundbarkeit liegt. Hm. Also es ist faszinierend und auch so, also traurig, wie viel das Thema Scham eigentlich einnimmt. Also Scham ist wirklich ein hoher Schutzmechanismus, der davor schützt, sich verwundbar zu zeigen, weil man eben nicht weiß, ob einem dann auch liebevoll begegnet wird.
Ist in der Antidiskriminierungsarbeit ja tatsächlich auch so. Also in Antirassismuskursen ist es so, oder Trainings, dass Scham auch gerade bei weißen Menschen dann so groß ist, dass sie da auch in die Abwehr gehen. Und bei allen anderen Diskriminierungsformen, aber bei vielen anderen Diskriminierungsformen ist es eben auch so. Und Scham ist wirklich was vieles, vieles verhindert. Mhm. Aber womit ja auch gerade auch kirchengeschichtlich und christlich auch sehr, sehr viel Macht ausgeübt worden ist, um Menschen auch ruhig zu stellen, um Macht auszuüben, um eigene Machtansprüche auch zu etablieren und so. Das finde ich echt, deswegen finde ich das so schön, wie du das sag das nochmal mit der Scham. Maximale Scham.
Maximale Minimierung von Scham.
Ach, schön, auch ein tolles Zitat.
Wir haben
maximale Scham-Minimierung.
So tolle Postkarten werden aus dieser Folge entstehen.
Ja, genau. Aber alles, was du jetzt so beschreibst, das ist ja schon so auch. Das würdest du da sagen, Biografiearbeit ist auch total wichtig, gerade was du jetzt gerade so von Kindern gesagt hast und so und welche Bedürfnisse und wie da auf Kinder eingegangen worden ist und so. Also klar, ich kann jetzt keine tiefen Psychoanalyse mit meinem Partner, meiner Partnerin machen, so, aber ist so ein Stück weit Biografiearbeit, wie bin ich sozialisiert und so, ist das wichtig, würdest du sagen, das sollten eigentlich alle Paare mal so ein Stück weit machen? Ich meine, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was ihr in der Gemeinde anbietet.
Hm. Ich muss das nochmal ganz kurz sortieren. Mhm. Weil bei Thea, du hast ja gerade noch gefragt, ob Frauen das leichter fällt. Mhm. Ich komme gleich nochmal zurück, Sarah. Ist das okay?
Ja, nee, voll.
Ich muss nochmal den Faden zurückkriegen. Genau. Und wenn natürlich sozusagen alles, was bedeutet Kontakt mit Emotionen, Kontakt mit Verwundbarkeit, mit Scham besetzt ist, dann sind ja oft Abwehrmechanismen wie Rationalisierung, Versachlichung, Intellektualisierung, manchmal ja auch wie so eine Affektisolation, ist auch ein psychodynamischer Abwehrmechanismus, da wird sozusagen der Affekt unspürbar, unfühlbar gemacht im Unbewussten, also sehr, sehr stark abgewehrt, verdrängt, dann kann erstmal der Kontakt überhaupt mit Biografie, mit Schmerzlichem, mit Leidvollem sehr bedrohlich sein. Weil die Erfahrung ja nicht gemacht wurde, wenn ich mich sozusagen mit Schmerz beschäftige, bin ich gehalten. Mhm. Also ich brauche ja was Haltsames, um einen Schmerz anzuschauen. So, ich kann ja nur den Schmerz aushalten, wenn ich gehalten bin.
Mhm. Und kann es auch gefährlich sein, so ein Fass aufzumachen?
Es kann sich sozusagen manchmal sehr ungeschmeidig und ungemütlich anfühlen. Mhm. Und natürlich, wenn es Traumata gab, dann wissen wir auch aus der Traumatherapie, Stabilisierung, Stabilisierung, Stabilisierung. Und dann irgendwann gibt es sozusagen dosiert ein Entpacken. Aber auch nur, und das finde ich ist auch die, das sage ich auch oft in meinen Seminaren, die Würde eines jeden Menschen, selber zu entscheiden, was man sich überhaupt aus seinem Leben auch anschauen möchte.
Mhm. Weil man Drittes Zitat.
Nein, aber das ist ja wirklich so, ich finde, wow. Es gibt ja auch so eine Bewegung, die sagt, alles selbst optimieren, alles reflektieren, alles aufarbeiten.
Alles muss raus.
Und natürlich macht es doch Sinn, Sachen vom Unbewussten ins Bewusste zu holen, wenn man merkt, dass dort und damals lenkt jetzt unser Hier und Jetzt und es belastet mich zunehmend oder belastet mein Gegenüber zunehmend.
Wow, total.
Irgendwie so ein Meeresrauschen.
Ist der Boiler gerade angegangen?
Ja, ist der Boiler.
Ach so.
Wir sind hier wirklich in der Küche, Leute, wenn ihr es nicht geglaubt habt.
Ich glaube, die Heizung, hier, der Wasser.
Das Ding ist da, ja.
Ja, wenn ihr auch ein Rauschen hört.
Genau, ich finde es einfach wirklich die Würde eines jeden Menschen zu überlegen, möchte ich diesen Schmerz nochmal spüren, nochmal aushalten, ihn zu Ende spüren, Altes integrieren, möchte ich das überhaupt? Ich finde, dazu können wir niemanden zwingen. Und ich finde, das ist wirklich eine große Achtung vor dem Menschen und vor dem Innerseelischen eines Gegenübers, dass dieser Mensch sozusagen weiterhin darüber entscheidet. So, und dennoch, gleichzeitig finde ich Biografiearbeit sehr sinnvoll, zu verstehen, was hat mich geprägt, was habe ich erlebt, weil Paare ja miteinander Altes reinszenieren. Es gibt einen Wiederholungsdrang, einen Unbewussten, und das reinszeniert sich. Und da können ja verschiedene Sachen sich reinszenieren. Es kann sein, dass man mit seinem Gegenüber so umgeht, wie mit einem umgegangen wurde.
Ja.
Oder andersrum, dass man sein Gegenüber so behandelt, wie man wen anders behandelt hat. Zum Beispiel einen Elternteil oder so.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo ich das sehr, sehr schön fand. Da ging es um ein Paar, das ist jetzt ein anonymisiertes, verfremdetes Beispiel, man kann das Paar nicht mehr erkennen, das ist nochmal wichtig. Da ging es um Nahrung aus dem Kühlschrank und sie kam aus einer Familie, wo es einfach sehr viel auch gab an Versorgung, an finanziellen Möglichkeiten und er eben nicht. Und sie nahm sich was aus dem Kühlschrank und nahm es sich sehr üppig und war in so einer Freiheit, so ganz unbekümmert. Und er hatte ganz andere Erfahrungen gemacht und dann ging wirklich so ein massiver Streit los, wie sie das sich denn einfach so nehmen könnte. Weil er diesen Mangel von, es ist nicht genug da, er musste immer Rücksicht nehmen am Esstisch mit den anderen Geschwistern und sie nimmt sich das jetzt einfach und es ist ja dieses, ich bin so unversorgt oder noch, das ist noch so da und das, was ich selbst sozusagen nicht erhalten habe, das kann ich meinem Gegenüber gerade noch nicht so richtig gewähren und dann war es total sinnvoll für diese Person, das biografisch zu erarbeiten, das haben wir dann gemeinsam getan und dann wurden da auch nochmal nachträgliche Tränen geweint. Viele Menschen haben ja ungeweinte Tränen in sich, so, ne? Es ist ja immer dieses, jeder Schmerz ist seine Träne wert. Und der hatte dann geweint, weil es um so eine bunte Tüte, kennt ihr bunte Tüten? Diese,
ja, die man sich geliebt, so, ja, ich hätte gerne drei von der Nummer 13.
Ja, genau.
Ach so, gemischte Tüte.
Ja, ja, gemischte Tüte nennst du das. Okay. Hannover ist ja übrigens, wir sind ja gerade in Hannover, Kioskstadt. Hier gibt es ganz viele Kioske mit.
Also richtig. Im Ruhrpott bei uns gibt es auch viele Buden.
Na gut.
Trinkhalle.
Auf jeden Fall war so eine Situation.
Also das heißt hier Kiosk? Weil es ist ja auch regional unterschiedlich.
Mm. Ach ja, hier ist das Kiosk.
Okay, gut. Mm. Gut zu wissen, euch? Weil wir sind ja jetzt in Hannover.
Oder Späti in Berlin.
Späti, ja? Oder Bütchen. Oder,
ah ja, ach, Bütchen, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist so Rheinland, glaube ich. Egal.
Also es ging alles gut. Und dann ging es eben um so eine bunte Tüte. Mhm. Und der Cousin von meinen Klienten, also der Onkel war dabei und hatte dann irgendwie angeboten, eine bunte Tüte. Und der Cousin hat sich nicht getraut, mein Klient hatte sich nicht getraut zu sagen, er will diese bunte Tüte auch. Also es wurde den beiden angeboten, aber er hat schon mal per se Nein gesagt, weil er das einfach kannte, immer sich anzupassen, Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und dann hat halt der Cousin in seiner Freiheit gesagt, ja, dann nehme ich doch den Teil, den er nicht möchte, noch mit in meine Tüte. So. Mhm. Was natürlich, kann man so einem Kind ja überhaupt nicht verübeln. Aber mein Klient weinte dann richtig doll, als er diese Geschichte erzählt hat und hat wirklich diese Tränen nachgeholt, dass er meinte, ich konnte mir das nicht erlauben. Und es gibt ja auch so etwas wie, man nennt das Vitalitätsschuld, dass wenn Menschen immer ihre Bedürftigkeit und ihre Lebendigkeit abgesprochen, sanktioniert wurde, dass die wie so ein ewiges Schuldgefühl für Lust und Erregungsempfindungen, ne? Jetzt nicht mehr im sexuellen Sinne, sondern...
Ich darf das nicht.
Ja, wir haben ja so ein Grundprinzip, sozusagen Lustzugewinn und Unlustvermeidung und dass sozusagen Lustzugewinn immer mit Schuld verbunden wird. Und da hat es total Sinn gemacht, dass die Biografiearbeit gemacht haben, die beiden, weil es dann einfach so ein Verständnis auf beiden Seiten gab. Aha, okay. Und dann entsteht ja das, was ja der große Wunsch ist, nämlich eine Betroffenheitserfahrung zu merken. Es macht mich wirklich betroffen zu hören, was du erlebt hast, wie es dir ergangen ist. Und ich weine mit dir diese Tränen jetzt nochmal nachträglich. Oder ich tröste dich jetzt nochmal nachträglich. Also so,
so eine innere Kindarbeit eigentlich auch.
Oder, ja, das sind ja nicht? Genau, das sind ja diese Konzepte und Begriffe, genau.
Darf man das nicht sagen? Oder?
Doch.
So, ihr seht das ja nicht, Ira hat mich gerade so angeguckt,
was ich
gesagt habe. So. Alles gut.
Nein, es ist nur manchmal kommen dann so Klienten und schreiben, guten Tag, Frau Schneider, ich würde gerne mein inneres Kind heilen. Das ist dann manchmal so ein bisschen auch großer Druck an die
Beratung. Ja, wollen wir alle irgendwie, ne? Ja.
Aber ja, sicherlich den verletzten Teil und das innere Kind kommt dann das ja von Stefanie Stahl, die hat das zumindest weiter aufgegriffen. Das hat ja auch vielen Leuten total geholfen.
Ja.
Es ist vielleicht nicht die Sprache, mit der ich arbeite, aber die Sachen sind ja immer was Ähnliches, ne? Sozusagen zurückzugehen und zu gucken, was war im Dort und Damals, was nicht sein durfte, weil es nicht emotional sicher genug war, um das von sich zu zeigen oder um das, ja, um das brauchen zu dürfen, so was auch immer das dann war.
Wir haben ja gerade von Männern und Frauen gesprochen, ne? Und du hast ja sehr diplomatisch geantwortet, dass das eher tendenziell ist und man das so nicht sagen kann oder so, was ich gut finde. Ne?
Aber es gibt wirklich Zahlen mit der vermeidenden und ängstlichen Bindung. Also da gibt es wirklich sozusagen Forschungsergebnisse. Und dennoch ist es einfach, man muss von Sitzung zu Sitzung gucken, wen hat man da sitzen.
Ja, klar. Also. Aber ist es auch so, dass eher Frauen diejenigen sind, die sagen, jetzt gehen wir mal zur Paartherapie? Oder sind das auch, gibt es da auch Zahlen zu oder nicht so? Weil ich kann mir auch so vorstellen, dass eine Person, ob Mann oder Frau, ob hetero, homosexuell oder was für eine Beziehung auch immer, nicht binär, also dass eine Person vielleicht auch kommt und eventuell könnte das in einer heterosexuellen Beziehung eher die Frau sein, aber es ist nur meine leichte Vermutung, die kommt und sagt, naja, wir wollen jetzt mal Paartherapie machen und hier sitzt mein Problem und zeigt dann quasi so auf den Mann, ja? Also,
also tatsächlich ist es richtig durchmischt, wer sich bei mir zuerst meldet, was ich auch sehr schön finde.
Mhm.
Also mal ruft der eine Teil an, mal der andere. Es ist wirklich richtig, richtig durchmischt. Ja, ich könnte da gar nicht wirklich, also ich könnte da jetzt wirklich gerade nicht irgendwie das zusammenrechnen, was ich jetzt mehr habe. Mhm. Mhm. Wichtig ist halt nur irgendwann, dass beide im Prozess sozusagen die Funktion dessen erkennen, dass das sozusagen ein sinnhaftes Unterfangen ist, sich in diesen Prozess zu begeben. Also das macht halt keinen Sinn, wenn über 3-4 Stunden der eine Teil in Wirklichkeit denkt, das ist hier alles sozusagen gar nicht sinnvoll für uns.
Thema Streiten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja eher konfliktscheu. Und das ist auch manchmal echt ein Problem, weil ich Konflikten eher aus dem Weg gehe und damit auch Sachen unausgesprochen bleiben, die vielleicht, wo ich vielleicht mal über meinen Schatten hätte springen können, dann wäre es besser gewesen, als das alles so runterzudrücken. Aber wie wichtig ist Streiten deiner Meinung nach? Also es gibt ja so Paare, die guckt man so an und denkt, die streiten sich bestimmt nie. Bei denen ist irgendwie alles so perfekt und die gehen so liebevoll und achtsam miteinander um. Da fällt nie irgendwie mal ein böses Wort oder da wird's nie mal lauter. Und es gibt ja vielleicht auch so richtiges und falsches Streiten. das schreibst du ja auch in deinem Buch von. Und das Ganze ist ja auch, also Streiten ist ja auch eine Form von Kommunikation.
Mhm. Genau. Also erstmal ist Konflikt und ich nenne es in meinem Buch ja Spannungsdynamik, also Spannungsfunken, die in der Luft sind. Ich denke, das ist erstmal wichtig, damit überhaupt bestimmte Entwicklungsschritte gemacht werden können. Ein Streit ist ein Konflikt, aber ein Konflikt muss kein Streit sein.
Mhm.
Und ich mag es viel lieber, mittlerweile von dem Wort Spannungsdynamik zu sprechen. Zu sagen, da ist Spannung und die lädt sich auf und die entspannt sich auch wieder. Also sozusagen ein innerer Erregungszustand, der sozusagen hoch und runter reguliert wird innerhalb der Beziehung. Und dass es sozusagen Spannung braucht, weil nach Spannung kann ja auch wieder sozusagen was Glühendes aufbrechen, finde ich sehr sinnvoll, weil es einfach hilft, dass Paare bestimmte Entwicklungsschritte miteinander gehen können. Persönliche, ganz individuelle, aber auch im Miteinander. Und es helfen kann, auch für Kinder zu sehen, aha, da ist jetzt eine Spannung da, aber die vertragen sich auch wieder. Eine Spannung muss eine Beziehung nicht bedrohen, nicht zerstören, sondern Beziehung kann das halten. Das kann auch eine sehr sinnvolle Erfahrung sein. Und dann müssen wir so ein bisschen unterscheiden, wann eskaliert ist. Also Eskalation tut ja weh. Also da ist dann vielleicht oft das Verletzende mit im Raum, wo dann irgendwie so vehemente Dinge fallen oder sich das aufpeitscht und sich das dann so irgendwie so knatschig wird, dass es dann einfach dolle Verletzungen gibt. Und da kommen dann schon viele Paare und sagen, boah, es wäre schön, wenn wir einfach nicht mehr so eskalieren würden. Und wenn wir aus dieser massiven Eskalation ein bisschen rauskommen, wenn wir es ein bisschen schneller runterregulieren können, weil das erschöpft uns auch. Mhm, also es geht nicht um einen konfliktfreien Alltag, vielleicht um einen konfliktärmeren Alltag, damit auch noch genug seelische Kraft ist für andere Dinge, die man im Leben so bewältigen möchte. Und ich hoffe ganz doll, dass ich in meinem Buch nicht die Worte richtig und falsch streiten benutzt habe, weil du das gerade gesagt hast. Ich hoffe, das war nicht mein Wording.
Nein. Es war eher so,
also, ja.
Gibt es ein richtiges Streiten und ein falsches Streiten?
Also was ich, glaube ich, wirklich gerne den Paaren sagen möchte, die vielleicht jetzt auch zuhören, bitte seid ganz natürlich miteinander. Es geht nicht um ein überreguliertes, super kontrolliertes Miteinander sprechen. Wir sind alle im Affekt, wir haben alle Wundepunkte, wir haben alle so Auslösereize. Also es gibt bei uns allen Auslösereize, die irgendwas in Schwingung bringen. Ich denke, wichtig ist, wie wir danach miteinander drüber sprechen und ob wir auch wieder aufeinander irgendwie zugehen können. Wie wir danach wieder uns einander annähern können. Ja, also Bindungen sind ja immer mal wieder Momente von kleinen Verletzungen und dann wieder Momente der Reparatur und das stärkt ja auch alles wieder so eine Bindung. Es geht um das danach und es geht sozusagen zu gucken, okay, können wir vielleicht doch auch Strategien entwickeln, dass wir währenddessen nicht so massiv eskalieren.
Mhm.
Ich finde, das sind so zwei wichtige Punkte, um es ein bisschen runterzubrechen, weil manche Paare, also sind ja auch sehr vital, also ist ja auch sehr lebendig, sich zu streiten, das kann ja auch richtig gut tun, so, ne? Und genau, Paare haben oft verschiedene Streitmuster. Es gibt die symmetrischen, das sind die, die sich beide hochschaukeln. Dann gibt es die asymmetrischen, wo einer sozusagen immer weiter drin bleibt und der andere so ein bisschen rausgeht. Und dann gibt es sozusagen die in die andere Richtung sozusagen symmetrisch sind, nämlich
wo beide rausgehen.
Wo beide einfach eher so ein bisschen so, wir sind ein bisschen vorsichtiger, über Konflikte überhaupt zu sprechen. Und alles hat sozusagen seinen Charme und auch seinen Schmerz. So.
Schön. Du hast mir irgendwann mal geschrieben auf Instagram, dass du manches, was ich dort über Rassismus teile, auch kennst, weil deine Eltern aus Albanien kommen. Wie ist das bei Paaren, ich frage für einen Freund, ne? bei Paaren, wo ein Teil Rassismuserfahrung macht und der andere Teil, ja, nicht, will ich nicht sagen, weil ich finde ja, wir sind alle von Rassismus betroffen, also wie drücke ich es jetzt aus? Der eine Teil ist durch Rassismus benachteiligt, der andere Teil bevorteilt, betroffen sind sie beide. Aber also was ich meine ist, in einer Beziehung, in der eben unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden und so bei heterosexuellen Paaren jetzt neben der Kategorie Gender auch noch die Kategorie Race kommt. Da wird es ja schon manchmal vielleicht auch nochmal doppelt schwieriger. Was würdest du sagen, was gilt es da zu beachten? Hast du da Tipps oder was sind da so deine Gedanken und Erfahrungen zu?
Ja, also ich habe jetzt wieder ein verfremdetes Beispiel mitgebracht. Und zwar ein Vater, der gerade extrem angespannt ist, weil es um Kita-Platz geht. Und die leben einfach in einem Ortsteil in Deutschland, wo es gerade sehr schwierig ist und wo der Rassismus immer mehr zunimmt. Und der einfach gerade vor diesem großen Dilemma steht, bleiben sie in dem Stadtteil, wo sie jetzt sind, oder ziehen sie um. Aber in diesem anderen Stadtteil ist es einfach alles noch viel zugespitzter und viel radikalisierter. Und da haben die Kinder dann auch schon jetzt schon Erfahrungen gemacht, wie das irgendwie Beleidigungen zur Hautfarbe kamen und so weiter. Und das kann man sich irgendwie selber gar nicht vorstellen, wie grausam das ist, sozusagen so einen Leidensdruck zu haben. Und da finde ich es wichtig, wirklich zu betonen, deine schmerzvolle Reaktion ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Umgebung. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Da nichts abzusprechen, nichts zu bagatellisieren, nicht klein zu reden, nicht zu sagen, ach komm, und jetzt übertreib nicht. Sondern, dass wirklich in der Partnerschaft wirklich klar sein darf, der andere darf da wirklich emotional hoch aufgewühlt sein, weil es ist eine normale, gesunde Reaktion auf ein pathologisches Umfeld, also auf ein gekranktes Denken über Menschen.
Also das Problem liegt nicht bei dir, sondern
es ist ein Systemproblem. Ja. Und das wirklich auch zu betonen, weil es manchmal so diese Bestätigung im Außen braucht. Nochmal eine Person, die das ganz aktiv zuspricht. Und das andere, wo ich Rassismus in Partnerschaften oft wahrnehme, ist gar nicht so sehr sozusagen zwischen dem Paar. Das Paar hat sich ja meistens sozusagen ja verliebt und so weiter. Aber in der Schwiegerfamilie, da kriege ich das dann oft mit. Und da ist es dann sehr sinnvoll, dass wenn sozusagen ein Teil diskriminierende Worte oder Erfahrungen erlebt, der andere Teil wirklich lernt, sozusagen die neue Solidarität und Loyalität wirklich mit der Partnerin, dem Partner zu bilden oder den Kindern. Also wirklich sich sozusagen dann von dem Herkunftsfamiliensystem in solchen Situationen abzugrenzen, zu sagen, das ist hier wirklich nicht in Ordnung, das ist hier kein sicherer Ort. Wir können nicht, wenn ihr über eure Enkelkinder die und die Kommentare macht, dann können wir hier jetzt nicht nachmittags zum Spielen kommen. Und ich finde, das ist eben ein Kampf, den muss nicht der Teil führen, der die Diskriminierung erlebt von der Schwiegerfamilie des Gegenübers, sondern das ist Aufgabe der Person, dessen Familiensystem das ist. Und das ist schwierig, weil da Ablösekonflikte manchmal noch nicht vollbracht sind, weil es da vielleicht noch ungesunde Schuldbindungen, Dankbarkeitsbindungen, die sehr sozusagen mit Scham einhergehen, weil es da vielleicht auch sehr verstricktes Herkunftsfamiliensystem gibt, wo sozusagen eigene Autonomie, Explorationsentwicklungen vielleicht viel sanktioniert wurden. Das ist dann ja, also warum ist das schwer, das zu sagen? Weil in einer Familie, wo man sozusagen eine gute Bindung hat, würde man ja einfach das sofort und offen ansprechen können, sagen können, Moment mal, ne, das geht jetzt hier nicht so. Mhm. Und da ist dann oft nochmal ein individueller Prozess für den Teil, der sich noch nicht gut ablösen konnte. Also der Ablösekonflikt ist ja ein Konflikt, der geht so das ganze Leben, aber wo die Nabelschnur vielleicht noch nicht ganz so durchschnitten ist, das ist dann liegt, finde ich, in dem Ermessen des Gegenübers, sich das vielleicht doch auch anzugucken. Auch wenn das richtig schwer ist. Und auch da, ne, darf es dann wieder Empathie auch von Seiten der Paartherapeutin geben. Das ist schwer. Und das sind Menschen, Bindungspersonen, mit denen bist du lange unterwegs oder sind sie lange unterwegs gewesen. Da auch sozusagen nicht zu beschämen, aber den Schmerz des anderen schon in dem anderen zum Spüren zu bringen, vorsichtig, ne? Ja.
Ach, schön. Danke dir. System ist das Stichwort. Kommen wir mal nochmal zum System des Patriarchats. Emilia Roark fordert das Ende der Ehe mit ihrem Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst. Wie siehst du das? Gerade so in heterosexuellen Beziehungen ist das Patriarchat ja schon eine ziemlich große Herausforderung. Also ich kenne zum Beispiel kaum heterosexuelle Paare, bei denen ich sagen würde, wow, da läuft so richtig gut und alle sind zufrieden hinsichtlich Care-Arbeit, Mental Load, all diese Dinge so. Also wie würdest du das da so sehen und was empfiehlst du Paaren vielleicht, um diese patriarchalen Strukturen auch zu erkennen und ja, soweit es überhaupt möglich ist, das zu überwinden oder da dennoch miteinander zu leben, ohne das Ende der Ehe jetzt einzuläuten? Mhm.
Wichtig ist ja für mich, mit der Sprache der Klienten mitzugehen. Wenn die KlientInnen wirklich so eine Sprache haben, wo sie Worte wie Patriarchat oder Mental Load oder Care-Arbeit selber auch benutzen, dann benutze ich die auch. So, weil dann ist so ein Gefühl von, ah, unsere Paartherapeutin, die ist gesellschaftspolitisch auf dem Stand, die versteht uns, die hat vielleicht ähnliche Bücher gelesen, ne? Also ich finde jetzt hier, Susanne Mirau hat ja jetzt noch Emotional Load, das ist ja nochmal ein Unterteil von Mental Load, also diese emotionale Beziehungsarbeit, ne? Also wenn ich ein Paar habe, das sind meistens Paare zwischen 25 und Ende 30, die diese Begriffe auch oft nutzen und in diesen Begriffen so eine Paarsprache finden, mit der sie sozusagen ihr Paargeschehen gut formen können und miteinander, also mit diesen Begriffen operieren, dann nutze ich sie auch. Wenn ich jetzt aber ein Paar habe, wo ich von Patriarchat sprechen würde, wenn die mich mit großen Augen angucken.
Patri, was?
Ja, genau. Welcher Patri, genau. Also da wäre es dann sozusagen zu gucken, okay, wo wirkt sich das Phänomen auf die Beziehung aus? Also ich habe zum Beispiel ein Paar, das ist so 70 plus, da hat die Frau jetzt neulich gesagt, ich fand das so toll, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast, da konnte ich mal lesen. So, da schlucke ich natürlich so, weil sie dann auch noch gesagt hat, das hätte ich ja nie von dir erwartet, du verdienst ja, hast ja immer so viel verdient. So, ich ihrer Privatperson, ne, schlucke, slash, klar, moralische Abstinenz.
Total.
Kommen wieder zurück zu, das heißt, sie hatten ein bisschen Raum für sich und Bindungsbedürfnis, ich bin dem anderen so wert, dass er mir Raum gibt, bei mir selbst sein zu können, um auftanken zu können.
Aber das finde ich auch total schön.
Da geht es also ja auch in bei die den
Menschen,
eben.
Genau, ja. Bei den Menschen zu sein und auch an dem anzuknüpfen, was da vorhanden ist.
Weil richtig.
Du bist ja jetzt nicht, machst keine Bildungsarbeit, Diskriminierungsaufklärungsarbeit oder genau. So. Also das ist ja nicht dein Job in dem Moment. So.
Und trotzdem aber, kann man so edukative Anteile, wenn voll. Die Paare das wollen, nicht belehrend, ne, einfließen lassen. Und ich sage dann zu Paaren, die dann kommen mit Mental Load und Care-Arbeit. Ich sage dann immer, wir können jetzt zwei Dinge machen. Wir können das einmal anschauen, was passiert da auf Bindungsebene zwischen ihnen. Und auch psychodynamisch. Ne? Also da geht es um das, es gibt Funktionsprinzipien von Paarbeziehungen. Ein Funktionsprinzip ist das Funktionsprinzip der Gleichwertigkeit. Paare wollen sich beide gleich viel wert in der Beziehung fühlen. Mhm. Beide haben ja narzisstische Themen auf dem Spektrum, haben wir alle. Und die brauchen Regulation. Und Partnerschaft ist ja oft ein Ort, um auch Narzisstisches zu regulieren. Wir sprechen nicht von dem kranken Narzissmus nach ICD-10, ICD-11 haben wir mittlerweile. Also wir sprechen nicht von dem Narzissmus. Aber da ist es eben wichtig zu sagen, okay, wir können einmal sozusagen anschauen, was passiert da zwischen ihnen. Und wir können auch sehr strukturiert, gerne, wenn Sie das möchten, biete ich an, das wäre jetzt nicht das Erste, was ich machen würde, coachingmäßig, Sie schreiben auf, welche Bereiche haben Sie und verteilen dann die Tätigkeiten dazu. Ich moderiere und begleite das. Dann haben Sie hier ein sicheres Setting, wo ich sozusagen die Bälle abfange, bevor gestritten wird. So, weil sehr eskalierte Paare streiten ja auch massiv in den Sitzungen. Ne? Da sage ich dann immer, ich verstehe jetzt, wie sehr sie miteinander leiden, weil ich es jetzt ja gerade sehe. Es reinszeniert sich. Also die Paartherapie ist eine Szene. es zeigt sich das szenische Geschehen zwischen dem Paar. Und wenn es dann um Mental Load und Care-Arbeit geht, empfehle ich auch, weil du ja nochmal gefragt hast, nicht in die Sitzung mit so vorgefertigten Listen zu kommen, wo dann irgendwie so eine Excel-Tabelle ist mit ganz langen Listen, sondern ich...
Da will man dann die Richterin, ne?
Genau. Wer soll was machen?
Wer hat mehr Sternchen hier?
Ja, sondern ich mache schon Mut, dass das Paar dann zusammen in so einen Nachdenkensprozess geht, wo sie selber dann erstmal alle Bereiche aufschreiben. Mhm. Weil dann sind ja beide Konsens ab dem ersten Moment in diesem Prozess von wir verteilen unsere Care-Arbeit involviert. Und das finde ich halt sehr, sehr sinnvoll, weil dann kommt bei beiden Parts so, ach so, das machst du ja auch, das war mir gar nicht klar. Und dann entstehen doch diese schönen Momente von Wertschätzung und Anerkennung und Dankbarkeit und auch so ein gemeinsames, Mensch, was wir da eigentlich alles schaffen, das ist doch wirklich klasse.
Also, und dann kommt es von denen und nicht von dir. So von,
nee,
nicht genau. Jetzt nicht, du bist jetzt nicht von oben herab, aber trotzdem ist es ja nochmal was anderes, wenn es aus dem Paar selbst so.
Richtig.
Den Menschen selbst kommt.
Und der Teil, vielleicht nochmal kurz, der viel Care-Arbeit übernimmt oder viel Mental Load auch trägt, da ist es auf Bindungsebene ja interessant zu gucken, was ist denn das Schmerzliche daran? Ja, auf jeden Fall die Überschöpfung und Überlastung, wo es ja wirklich darum geht zu sagen, wir sind hier ein gemeinsames Familiensystem, wo alle Bedürfnisse zählen und aber auch das Allergefährlichste, nämlich eine Einsamkeitserfahrung. Immer alles alleine machen zu müssen, macht ja massiv einsam. Mhm. Und Einsamkeit ist ja wieder sozusagen auf Bindungsebene ein Gefühl der Verlassenheit. Ich bin hier alleine damit. Ich bin mit dem anderen dabei nicht verbunden. Es gibt ja auch Paare, die durchaus sagen, wir finden die Rollenbilder, die wir haben, klasse und super. Dann ist das der Wertekanon, mit dem die kommen. Dann diskutiere ich darüber auch nicht. Aber wenn ich das jetzt hier so aus dem Nähkästchen plaudere, die Paare, die sagen, wir machen klassische, ne, traditionelle Rollenverteilung, das stört uns gar nicht und das stresst unsere Beziehung null und wir finden das super so. Die sagen, dass das so ist, aber das ist oft nicht so. Da ist das dann nämlich so, dass der Teil, der in der Erwerbsarbeit ist, noch richtig viel Care-Arbeit macht. Deswegen ist es nämlich dann kein Problem. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Nee, ich hab's noch nicht ganz. Also der Teil, der arbeitet, wenn du jetzt gerade sagst, traditionell klassisch, dann ist das jetzt für mich, der Mann, ja?
Ja, ja.
Und wenn die jetzt sagen, es ist alles in Ordnung, Entschuldigung, vielleicht stehe ich auch einfach jetzt auf dem Schlauch gerade.
Nein,
dann ist es aber so, dass die Frau in dem Fall gar nicht die ganze Care-Arbeit macht, das klassisch-traditionelle, sondern der Mann trotzdem was übernimmt, oder wie meinst du das?
Paare kommen ja mit dem Thema, wenn das Thema ein Konflikt ist.
Ja.
So. Also dann wird es ja sozusagen thematisiert, wenn es ein Konflikt ist. Und es kann ja ein Konflikt sein, wenn ein Teil diese klassischen Rollenbilder hat, der andere Teil da aus ungünstigen Dingen irgendwie plötzlich mit drin hängt. Vielleicht auch einfach, ne, wie oft habe ich Paare, die gar nicht glücklich sind mit der Rollenverteilung, aber weil Elterngeld, Gehälter, einfach die Paare strukturell in diese Situation.
Und auch Genderrollen.
Das sind ja die allermeisten vermutlich.
Ja, und hineindrängen. Ne? Mhm. Ich habe dann wirklich auch manchmal Väter, die da sitzen und sagen so, ich möchte gerade gar nicht arbeiten, aber ich verdiene das mehrere Geld. Ich wäre einfach gerne zu Hause. Ne, wenn ich könnte, würde ich mich am liebsten 6 Wochen krank schreiben. So, ne? Also wo die wirklich auch darum ringen, ihre Miete und alles zu zahlen, die einfach aufgrund von Struktur in der Situation sind. Das sind dann oft Paare, die kommen genau mit dem Thema. Dann wird das verhandelt. Dann gibt es die Paare, die sind sich einig, dass sie kein traditionelles Rollenbild wollen und sind sich einig, dass sie es gerne miteinander aushandeln wollen. Und dann gibt es die Paare, die kommen mit ganz, ganz anderen Themen. Da ist das gar nicht Thema. Aber die haben vielleicht, sagen sie haben ein traditionelles Rollenbild, aber es ist gar nicht traditionell. Aber sie sagen sich das, weil sich das aus irgendeinem Grund besonders christlich, besonders richtig anfühlt. Aber in Wirklichkeit sieht es dann doch auch ein bisschen anders aus. Und der Teil, der den Care-Arbeitsteil ja in der Regel übernimmt, der hat ja in der Regel den größeren Arbeitsload. So. Und da ist es dann oft so, dass da doch auf ganz vier Ebenen Wertschätzung und auf ganz vier Ebenen gegenseitige Entlastung passiert. Und dadurch ist es dann für die oft gar kein Konflikt. Konnte ich das jetzt richtig erklären? Ja, also es ist sozusagen vordergründig traditionell, ja, aber in Wirklichkeit nicht.
Ja, verstehe.
Ja, also hab ich mich gut ausgedrückt. Ja.
Du drückst dich ganz fantastisch aus, also eins so, nach dem nächsten.
Und was auch nochmal so ein Punkt ist, von die Phänomene des Patriarchats beleuchten, wenn ich da jetzt einen Vater habe, der mir erklärt, ich verstehe gar nicht, warum meine Frau erschöpft ist, wenn sie das Kind tagsüber betreut, sie ist doch zu Hause. Dann sag ich jetzt nicht Patriarchat, weiß aber, dass Patriarchat ist schuld daran, dass er so denkt. Mhm. Und dann gucken wir aber darauf, wie kann er denn da Empathie entwickeln? So.
Verstehe.
Und vielleicht selber mal sozusagen erleben, wie so ein ganzer Tag oder vielleicht mal so ganze Wochen sind an Anstrengungen. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich konnte es jetzt gut erklären.
Ja, super. Was würdest du Paaren raten, die sich scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Dass das ein ganz großartiges Engagement für die Beziehung ist, die keiner Scham bedarf. Warum auch? Es geht doch um das liebste, wichtigste Gut, was man irgendwie hat, das irgendwie zu nähren emotional und zu wärmen und sich dabei Hilfe zu holen. Also es gibt doch immer so dieses auf Insta, 3 Tipps, damit du glücklich wirst, so als Paar oder so. Und ich verwehre mich dem ja schon sehr, solche Tipps zu geben. Aber wenn ich wirklich einen Tipp geben könnte, dann sich ein Gegenüber zu suchen, mit dem man wirklich einen Deal hat. Wenn einer von uns sagt, ich glaube, wir brauchen das, dann ist der andere mit am Boot, mit im Boot. Und dass es ja Paare kommen 6 Jahre nach Eintritt der Problematik im Schnitt in eine Paartherapie.
Mhm. 6 Jahre,
hast du gerade gesagt? Sehr lange. Krass. So, und in 6 Jahren können sich halt viele Dinge, werden sehr rigide. Und
ich frage mich gerade, dass die denn überhaupt noch zusammen sind. Also, das ist ja auch mal, also.
Und 6 Jahre ist manchmal auch noch früh. Also ich habe manchmal Paare, da frage ich, wie lange haben sie denn jetzt schon das Problem miteinander? Und dann rechnen die da, ja, 21 Jahre. Und dann denke ich, okay, also das können wir jetzt nicht wegzaubern, so, ne?
Krass.
Also Dinge brauchen ja sozusagen, um sich zu entzerren, fast genauso lange, wie sie entstanden sind. Und genau, das empfehle ich sehr, Paartherapie auch als Prävention zu nutzen, empfehle ich sehr. Ja, vielleicht. Ja, hoffentlich konnte ich ein bisschen Mut machen.
Ira, abschließend stellen wir immer unseren GästInnen die Frage, wie ihr Traum von Kirche ist. Wie sieht dein Traum von Kirche aus, gerade hinsichtlich auch bezogen auf die Arbeit mit Paaren?
Mhm. Genau, ich wünsche mir, dass Kirche ein Ressourcenort für Paare ist, dass es mehr Präventionsarbeit gibt, dass es niedrigschwellige, kostengünstige oder bis hin zu kostenfreie Angebote für Paare in Kirche gibt. Kirche kann ein super Anlaufpunkt sein, um anzuknüpfen und vielleicht weitergeleitet zu werden in eine Institution, also ein sozusagen Weiterleitungspunkt. Und auch, dass Kirche auch Geld in die Hand nimmt für Partnerschaft. Genau. Also ich kenne durchaus Kirchen, die sagen, wir übernehmen für sie oder für dich dann, ja, wenn sie da per Du sind, sagen erste Sitzungen beim Paartherapeuten und stecken da das Geld rein. Gerade eine Gemeinde aus Flensburg geschrieben, dass sie jetzt ihre Paare ermutigen wollen, sich professionelle Hilfe wirklich zu suchen. Und ich sag mal, nicht nur in einem seelsorgerlichen Kontext, sondern dass sie sagen, wir geben dann da auch sozusagen den Startschuss und zahlen auch die ersten Sitzungen so. Fand ich toll.
Mhm, finde ich auch toll. Schön.
Genau.
Ach, Ira, gut. Ich hätte hier, also ich hätte so viel mitschreiben können, und aber vieles hast du selber ja auch in deinem Buch geschrieben. Vielen lieben Dank, dass wir hier bei dir zu Hause in der Küche mit Kühlschrank und Boiler im Hintergrund aufnehmen durften. Du hast uns hier so viele Leckereien auch zubereitet. Mhm. Wir nehmen heute auf, die Folge erscheint zwar erst im August, aber wir nehmen schon sehr, sehr früh hier auf in Hannover. Warum sind wir nur in Hannover? Mhm. Who knows? Aber das Thema, das ist ja ein Thema, was ein Evergreen ist, deswegen war das schon okay, dass wir hier kurz vorm Kirchentag quasi aufnehmen und im August erscheint es erst. Vielen lieben Dank, dass du uns auch vorm Kirchentag hier, wo du auch im Einsatz bist, empfangen hast. Es war einfach schön. Danke dir.
Vielen Dank, Ira, und vielen Dank auch euch, liebe HörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.